Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es ist so eine Sache mit den Versprechungen. Oberstes Gebot, man sollte sie halten können. Vielleicht kommen Uli Hoeneß gerade erste Zweifel. Die Meisterschaft, so hatte er vor kurzem vollmundig angekündigt, kann ich zusagen. Seit gestern ist diese Zusage unsicherer geworden. Sie ist geradezu von Zweifeln umweht, denn die Bayern verloren in Mainz und der deutsche Meister Bayer Leverkusen siegte in Augsburg. Das bedeutet, der Titelkampf nimmt Konturen an. Das sind unsere Themen. Die fehlerhaften Bayern, der Wurf und die Folgen. Der VfL Bochum legt Protest gegen die Wertung des Spiels bei Union Berlin ein. Und der nächste Anlauf. Fortuna Düsseldorf mischt trotz der dramatisch verlorenen Relegation wieder oben in der zweiten Liga mit. All das wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte, der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, findet, Thomas Müller sollte dem FC Bayern erhalten bleiben. Schönen guten Abend, lieber Lothar. Hast die Sicherheitskontrolle am Hamburger Flughafen überwunden? Das gelingt nicht jedem.
Und heute Morgen war es wirklich eine Zauberei. Das war.
Ich habe es selber auch erlebt.
Wir waren auf der Straße draußen gestanden, die Leute, die da durch wollten. Und haben ganz sicher einige auch den Flieger verpasst. Aber du bist auch pünktlich
angekommen. Ich bin pünktlich angekommen. Ich kenne den Hamburger Flughafen. Und wir entspannen uns einfach bei dieser Sendung und begrüßen ganz herzlich Lena Kassel, die Kollegin, Moderatorin, Podcast. Podcasterin, arbeitet unter anderem für Prime, für DAZN. Und sie findet, der Einspruch des VfL Bochum ist nachvollziehbar. All das wollen wir gleich in aller Ruhe besprechen. Der geschätzte Kollege Yannick Erkenbrecher moderierte damals das Moderationsrückspiel, das Relegationsrückspiel in Düsseldorf, das die Fortuna dann nach Elfmeterschießen gegen Bochum verlor. Und er dachte, Fortuna sei auf Jahre komplett am Boden. Aber es sieht anders aus, und damit zu tun hat Klaus Allofs, der Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf. Herzlich willkommen. Und als ich mich vorbereitet habe auf Klaus, sind mir noch mal so viele Titel durch den Kopf gegangen oder aufgefallen. Europameister 1980, Europapokalsieger mit Werder Bremen, Meister, mehrfacher Pokalsieger, Doublegewinner in Frankreich, erster Bundesliga-Torschützenkönig mit zwei verschiedenen Vereinen, mit dem 1. FC Köln und mit Fortuna Düsseldorf, Klaus, und immer noch im Fußballbusiness dabei. Was fasziniert Sie nach rund 50 Jahren immer noch?
Jetzt ist es die Faszination oder das Bestreben, Fortuna Düsseldorf wieder erstklassig zu machen. Das ist ja eine Geschichte. Ich bin Düsseldorfer und habe meine Karriere bei der Fortuna als Jugendspieler begonnen, dann meine ersten Profijahre bei Fortuna verbracht. Dann war ich viele Jahre weg, was auch gut war. Das war sehr wichtig. Und jetzt kam vor einigen Jahren die Anfrage, möchtest du uns nicht helfen nach dem Bundesliga-Abstieg? So, das hat mich einfach interessiert und macht weiterhin eine Menge Spaß. Ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten als bei meinen vorherigen Stationen. Aber es ist die Heimatstadt und ist eine tolle Truppe, mit der ich da zusammenarbeiten kann. Ja, das motiviert. Ja.
Was war der schönste Titel?
Der schönste Titel. Eigentlich müsste ich ja 1980 Europameister sagen. Eigentlich das Schönste war eigentlich kein Titel. Es war die Vize-Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko. Ich denke, das war eine sehr gute Leistung. Damals gegen ein Argentinien Maradona in seiner Hochzeit. Und eigentlich hätte er gar nicht dort spielen dürfen im Finale mit der Vorgeschichte. Ne? Aber das war sicherlich was Besonderes. Aber ansonsten sind es, das Double mit Werder, glaube ich. Das ist 2004 Pokalsieger geworden zu sein. Das war danach, aber 2004 Meister in München im Olympiastadion. Im Olympiastadion haben wir die Meisterschaft klar gemacht und das war schon was Besonderes.
Was ist am 14. Juni 1980 passiert?
Das kann nur das Spiel gegen Holland gewesen sein, denke ich mal. Ich habe das Datum nicht so parat, aber wenn das so, ja.
Welches Spiel war das?
Deutschland gegen die Niederlande. Ja. Und wenn ich es richtig zusammenbekomme, haben wir 3-0 geführt. Ja. Und dann bist du eingewechselt worden.
Genau.
Ja.
Genau.
Und drei Tore.
Und den Klaus Rest sollte Luther erzählen.
Macht er auch drei Tore, Klaus Allofs, damit dann Torschützenkönig der damaligen Europameisterschaft. Und dann gab es einen historischen Moment in der deutschen Fußballgeschichte, denn dann kam Lothar Matthäus.
Ja, danke.
Wurde eingewechselt in der Spieldebüt. Und wie ging es dann weiter, Lothar? Das musst du jetzt schon erzählen.
Erstmal Glückwunsch an Klaus, dass er da drei Tore gemacht hat. Spiel seines Lebens wahrscheinlich in der Nationalmannschaft. Hatten wir nur vier Spiele, ist dadurch Torschützenkönig geworden. Gratulation auch im Nachhinein nochmal zu den drei Toren.
Danke.
Ja, und natürlich nach 75 Minuten hat mich dann Jupp Derwall zu sich gerufen und hat gesagt, hinten links verteidigen, Bernhard Dietz raus, der Kapitän, ich rein. Und hatte eigentlich ganz gute Szene noch kurz vorher aufs Tor geschossen, also einen Torschuss aus 20 Meter, den der Torwart gehalten hat. Und dann macht irgendwie ein deutscher Spieler, ich weiß den Namen, will ich aber jetzt nicht sagen, im Mittelfeld oder in unserer Hälfte irgendwie ein Fehlpass und Holländer läuft alleine aufs Tor zu und ich laufe den hinterher und habe mir gedacht, den muss ich vor dem 16 noch erwischen. Konnte man ja früher, ja. Und ich erwische ihn so 17, 18 Meter vorm Tor, hau ihn um von hinten. Gelbe Karte, war klar, war einkalkuliert, aber der ist so weit geflogen, dass der Schiedsrichter gedacht hat, so weit kann ein normaler Spieler nicht fliegen. Das muss weiter vorne gewesen sein und zeigt auf den Elfmeterpunkt. Und so verkürzten die Holländer auf 3-1. 5 Minuten später schießen sie es 3-2. Und dann waren noch 4-5 Minuten zu spielen. Und da hat natürlich trotz dieser 3-0-Führung durch Klaus Allofs Fußball-Deutschland noch mal zittern müssen.
Ja, und hatten Sie eine Vorahnung, dass mit dieser Aktion, die Lothar eben beschrieben hat, oder überhaupt mit diesem Debüt, eine Weltkarriere beginnen würde?
Ich glaube, so weit denkt man in dem Moment nicht. Aber allein die Tatsache, wie alt warst du?
19
Jahre alt, also dann dabei zu sein und dann eingewechselt zu werden und es war ja so, dass man seine Qualitäten ja auch im Training schon gesehen hat, aber auch vorher auch in der Bundesliga. Also dass sich da was anbahnte, das war schon zu erkennen. Ja, aber war natürlich ein durchaus unglücklicher Auftakt, wenn man so will.
Ja, und schauen wir, da haben wir doch wunderbare Bilder von euch beiden. Neben Bernhard Dietz, ne, Klaus Allofs unten, wenn ich jetzt noch mal schaue, wo steht Lothar, Bernd Schuster daneben, Jupp Derwall, der Trainer Horst Rubesch, ich glaube Herbert Zimmermann noch daneben und so weiter. Sehr, sehr schöne Bilder.
Lothar hat sich gleich neben den Trainer gestellt.
Ja. Und am Pool haben wir, glaube ich, auch noch ein paar Sequenzen eingefangen. War also ein schönes Turnier, endete siegreich und damit also dieser Ausflug zurück in die deutsche Fußballvergangenheit. Schauen wir jetzt, haben wir noch die Bilder noch da? Ja, ja, schauen wir noch mal. Ah, wunderbar, neben Hansi Müller am Pool, der junge Lothar Matthäus, Herbert Zimmermann in der Mitte, dann mit Basecap und hinten links Klaus Allofs bei diesem wunderbaren Spiel. Schauen wir aufs Hier und Jetzt. Was hast du gestern gedacht, Lena, als du mitbekommen hast, verfolgt hast, was bei Union Berlin passiert?
Ja, schade, nicht im Sinne des Sports Feuerzeuge zu werfen. Natürlich absolut verurteilenswert, dass dann der ganze Nachlauf so passiert ist, wie er passiert ist. Dass Bochum natürlich jetzt Einspruch einreichen möchte, war jetzt nicht unbedingt eine Überraschung. Gab ja jüngst, glaube ich, 2022 einen ähnlichen Fall. Bochum gegen Gladbach, damals ein Becherwurf auf den Linienschiedsrichter. Da wurde das Spiel abgebrochen. Mhm. So. Und ich glaube, das haben natürlich auch die Bochumer noch ganz, ganz gut im Hinterkopf. Und ich glaube, es geht jetzt auch nicht darum, wie schwer der Torwart jetzt verletzt worden ist durch dieses kleine Feuerzeug. Sie hatten ihr Wechselkontingent, glaube ich, zu dem Zeitpunkt aufgebraucht. So, sie konnten nicht mehr wechseln und dementsprechend haben sie natürlich auch einen Nachteil erlebt. Und von daher finde ich es jetzt nachvollziehbar, dass sie Einspruch einlegen werden, ja.
Ganz kurz noch zur Fortuna, bevor wir dann intensiv über den Wurf sprechen des Feuerzeuges, den unschönen Wurf mit seinen Folgen.
Ja, ich fand die Relegation war dramatisch. Ja. Also ich habe ja Hin- und Rückspiel erlebt und nach dem Hinspiel war eigentlich klar, Fortuna Düsseldorf steigt auf. Ja. Da war nichts mehr dran zu rütteln. Und dann kommt dieses Rückspiel zu Hause gegen den VfL Bochum. Für mich war es eben dieses Gefühl, das ist eine Chance für die Stadt, für den Verein. Die kriegst du normalerweise nicht so oft, weil du musst in dieser zweiten Liga vor Schalke, vor Hertha, vor Köln, vor dem HSV stehen. Und du bist eigentlich durch, du bist eigentlich
vor
oben.
Elversberg
jetzt Tabellenführer in der zweiten Liga seit heute. Ne? Und du kriegst da was präsentiert, kriegst da eine Chance. Weil auch in der Bundesliga weißt du ja, Vereine wie Union Berlin haben sich etabliert. Ne? Zuletzt haben es geschafft, jetzt 5 Jahre in Folge dabei zu sein. Du weißt, du musst nur vor St. Pauli, vor Kiel, vor Heidenheim stehen. Und du kannst es schaffen, als Fortuna Düsseldorf, dich da oben wirklich festzubeißen und wieder Bundesliga-Fußball zu etablieren in dieser großen Stadt. Und deswegen fand ich, war das ein riesen Rückschlag. Mich hat es aber beeindruckt, wir haben ja damals da auch gesprochen, Klaus. wie aufrecht sie sofort waren und gesagt haben, nee, wir müssen daraus das Positive ziehen, wir fallen nicht um, wir bleiben stehen, wir halten zusammen. Das stärkt uns als Verein, hat mich damals beeindruckt. Aber ich hätte echt gedacht, das Ding kriegst du nicht in 2, 3, 4 Wochen aus den Klamotten, das bleibt Jahre haften und hängen.
Ja, und so präsentiert sich aber Fortuna Düsseldorf im Moment sehr stabil. Schauen wir jetzt auf das, was gestern bei Union passierte. Wir, Lothar, waren ja gemeinsam bei St. Pauli. Da gab es Unterbrechung durch Pyro. Werden wir nachher auch noch mal einen Satz zu verlieren. Aber schauen wir zunächst auf das, was gestern geschah. War schon in der Nachspielzeit. Und der Bochumer Torhüter Patrick Drewes wird getroffen von einem Feuerzeug, geht dann zu Boden, muss behandelt werden. Hier ist die Situation nochmal. Und dann kam es zu einer langen Unterbrechung. Die Mannschaften waren in der Kabine. Der Schiedsrichter Martin Petersen, der selber mal in Osnabrück vor 10 Jahren getroffen wurde, damals wurde das Spiel dann abgebrochen, bat die Mannschaften nachher wieder hinaus, weil die Sicherheit gewährleistet war. Die Mannschaften haben sich sozusagen nur noch die Bälle zugespielt. Und jetzt geht es unter anderem darum, was der VfL macht. Kurz über die Einschätzung von Lothar und von Klaus. Was hast du gedacht, Lothar, als sich diese Bilder erreicht haben?
Egal, ob der Torhüter getroffen worden ist oder nicht. Generell Schmeißen von Feuerzeugen, von Geldmünzen, von Pappbechern oder
Golfbällen,
was. Golfbälle, weißt du noch? Kahn Oliver Kahn damals, in Freiburg. Ja, alles müsste verurteilt werden. Jetzt muss ja nicht so weit kommen, dass sich noch einer verletzt. Und ich hoffe, dass den Torhüter wieder gut geht, ja, und Bochum hat die Pflicht, Einspruch einzulegen. Das wäre fahrlässig, wenn sie es nicht machen würden, um die Möglichkeit vielleicht zu bekommen, dass sie statt einen 3 Punkte mitnehmen. Sie sind im Abstiegskampf und ja, ich glaube, die Verantwortlichen von Bochum sind sogar verpflichtet, Einspruch einzulegen. Wie dann der DFB entscheidet, ist eine andere Geschichte, aber wie gesagt, dass der Einspruch eingelegt wird von Bochum, das ist...
Um die Interessen des Vereins zu wahren.
Absolut, das ist auf jeden Fall hundertprozentig.
Klaus? Das stimmt, also, dass man da als Verantwortlicher diesen Einspruch einlegen muss, das ist richtig. Immer wenn wir uns auf die andere Ebene begeben, wenn wir die Statuten wälzen müssen und wenn die Spielergebnisse davon abhängig sind, ich glaube, dann wird's schwierig. Es ist natürlich, ihr bekommt das auch mit. Ihr seid in den Stadien, steht auch dort unten. Mhm. Es ist einfach zur Normalität geworden, ne, ob Papier geworfen wird, ob Becher geworfen werden, ob Feuerzeuge geworfen werden. Ihr habt eben auch Golfbälle genannt. Es ist einfach zur Normalität geworden. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Und was geschieht, wenn wir das nicht eindämmen können oder wenn wir das nicht stoppen können? Dann kann man ja auch Spiele beeinflussen. Also von daher ist das sehr, sehr schwierig. Und es ist schade, es waren noch 2 Minuten zu spielen. Ich glaube, der VfL Bochum war schon in der Unterzahl. Ich glaube, da hätte sich nicht mehr so viel getan. So und jetzt haben wir am Ende wahrscheinlich, sieht alles danach aus, als wenn das Spiel dann für Bochum gewertet wird. Und dann haben wir ein Ergebnis, was eigentlich nicht dem sportlichen Geschehen entspricht. Das ist dann immer beklagenswert. Ne? Von der rechtlichen Seite ist das alles in Ordnung, das muss so gemacht werden und wenn die Statuten auch so sind. Aber es ist schade, wenn wir dann eben dieses, ich sage jetzt mal, die Statuten eben da bemühen müssen.
Was ja spannend. Hören wir mal ganz kurz rein, was der Schiedsrichter gestern in den Katakomben zu den Geschehnissen gesagt hat.
Beide Mannschaften haben sich bereit erklärt, weiterzuspielen. Die Sicherheitsverantwortlichen haben mir gesagt, dass die Sicherheit der Spieler gewährleistet ist und eine ordnungsgemäße Durchführung auch stattfinden kann. Und daraufhin konnte ich das Spiel dann auch fortsetzen.
Und die Bochumer sagten, sie wollen gar nicht weiterspielen. Warum kamen die dann doch zurück?
Also was genau da passiert ist, wie die sich besprochen haben in der Kabine, weiß ich nicht. Am Ende kam Dieter Hecking bei uns in die Kabine und auch Horst Held. Und wir haben dann gemeinsam besprochen, wie die Lage ist. Und sie haben sich bereit erklärt, weiterzuspielen. Und das war für mich sind dann die Fakten. Und deswegen haben wir das Spiel dann fortgesetzt.
Janik, ich habe dich hier eben unterbrochen.
Ja, kein Problem, Patrick. Das ist doch dein Job. Ich kenne das doch. Ich finde, Lena hat eben zum 2 Sachen gesagt, die ja wichtig sind. Es wurde nicht abgebrochen. Bisher gab es eben 8 Spiele in der Bundesliga, die wurden abgebrochen. Das gestern nicht. Deswegen ist der Fall ein bisschen anders gelagert, aber auch eben vergleichbar 2022 mit Bochum gegen Gladbach. Und damals war interessant, dass der Fall quasi andersrum war, dass der Gittelmann, der Assistent, getroffen wurde aus dem Bochumer Block von einem Becher. Der VfL hat damals argumentiert, dieser Becher sei legal im Stadion gekauft worden. Dieser Becher sei nichts, was hineingeschmuggelt worden sei. Mhm. Deswegen hätte der VfL keine Verantwortung für diesen Becher und würde darauf hoffen, dass das Spiel eben nicht am grünen Tisch entschieden wird. Mhm. Jetzt kannst du das Ganze transferieren aufs Feuerzeug.
Das ist die Situation von damals, Janik.
Genau, exakt. Das ist der Christian Gittelmann, der diesen Becher abbekommen hat 2022. So, und jetzt ist der Feier so gelagert, auch ein Feuerzeug ist ja nichts Illegales. Jeder Raucher hat ein Feuerzeug dabei. Und was Klaus auch eben gesagt hat, dieses Werfen ist einfach furchtbar. Aber am Ende, wenn du diesen Paragraph 9a dir mal anguckst in der Spielordnung, dass eben der Heimverein für seine Fans zuständig ist und es kam aus dem Unionblock und da bin ich bei Lothar, es gab eben diesen Wurf, ob das dann eine Berührung war, eine starke Verletzung, eine leichte Verletzung, spielt eigentlich keine Rolle. Mhm. Am Ende, glaube ich, hat der VfL Bochum gute Chancen, dass das Ding halt dann so gewertet wird, dass du 2 Punkte mehr hast, als du eigentlich sportlich geholt hättest.
Ja, ist von den Regeln absolut gedeckt und würde mich schon wirklich sehr wundern, wenn der DFB jetzt da anders entscheidet. Und ich glaube auch das, was...
Man könnte ja argumentieren, es ist zu Ende gespielt worden, wenn dann auch unter den Bedingungen, die wir
nicht
eben gesehen haben.
Ja, so genau, ja. Aber ich glaube, das, was Herr Alofs vorher gesagt hat, wenn wir solche Dinge nicht sanktionieren, vor allen Dingen nicht spürbar sanktionieren, dann glaube ich, wird auch keine Veränderung eintreten. Und aus Unioner Sicht, ja, wenn dann wirklich das Spiel auch für den VfL gewertet wird, sind eben Punkte flöten gegangen und das ist spürbar. Das werden die Fans nicht vergessen. Und ich glaube, da müssen wir hart in der Sache bleiben und auch in der Linie und vor allen Dingen einheitlich. Und da hat man es ja bei Bochum gegen Gladbach ja auch gesehen, dass da auch durchgegriffen worden ist. Und ich glaube, dabei sollte man auch bleiben.
Einmal fachliche Expertise. Dr. Lamberts, Fachanwalt für Sportrecht, hat sich auch geäußert.
Zumindest in Deutschland ist mir jetzt kein gleichartiger Fall bekannt und das lässt natürlich für mich als Jurist dann wieder das Herz höher schlagen und das Grübeln geht los, wie der Fall denn zu bewerten sei. Das muss bestraft werden, dieser Feuerzeugwurf, aber eben nicht mit einem sportlichen, sondern mit einem finanziellen Geldstrafe oder vielleicht Teilausschluss gegen Union, aber sportlich sehe ich da relativ wenig Chancen, auch gerade, weil die letzten 2 Minuten ja mit so einem Anführungsstrichen nicht Angriffspakt gespielt worden sind. Ja, also da würde ich auch sagen, hat sich das ja gar nicht ausgewirkt. Also die Mannschaften waren sich offensichtlich beide einig, dass man das irgendwie runterspielt, das Spiel, aber da war ja nichts mehr. Also der Nachteil, den Bochum hatte, kann ich hier nicht erkennen.
Ich bin kein Jurist, ich bin nur Sportwissenschaftler. Deswegen fällt mir das natürlich schwer, Juristen zu widersprechen. Aber ich tue es trotzdem, weil ich finde, Bochum musste zu Ende spielen, auch aus juristischer Sicht. Wären die vom Platz gegangen, hätten gesagt, Herr Petersen, wir spielen nicht weiter, hätten sie sich ja selber angreifbar gemacht, hätten vielleicht selber nachher fürchten müssen, jetzt wird das Spiel für Union Berlin gewertet. Deswegen unter
Dann
Protest.
Hätte man möglicherweise sogar argumentieren können, die Sicherheit im Stadion wäre gefährdet gewesen, weil sich der VfL Bochum sozusagen geweigert habe, wie auch immer. Also
ich glaube, aber sie haben unter Protest weitergespielt, haben ganz klar hinterlegt, sie werden Einspruch einlegen. Sie spielen nicht weiter, weil sie von der Sache überzeugt sind, sondern weil sie auch gewusst haben, wir müssen das machen, damit wir selber erstmal juristisch safe sind. Und in zwei Minuten kann viel passieren. Auch das wird der Jurist vielleicht wissen. Es wurden mal Champions-League-Finals in 2 Minuten entschieden. Ne? Also das kann alles passieren. Ne?
Klaus.
Ja, schwierig. Einfach schwierig, weil auf der einen Seite sind wir als Veranstalter, in dem Falle Union Berlin, dafür verantwortlich, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir können es nicht verhindern. Oder wir müssen zu drastischen Maßnahmen greifen, Fangnetze aufbauen, aber das rund ums Spielfeld, das wollen wir alle nicht. Also von daher ist es sehr schwierig, auch da diese Schuldfrage eben auch zu klären. Und dann ist es so, dass die Spieler von Union Berlin, die können am wenigsten was dafür. Mhm. So, und die werden dann auch mitbestraft. Sie würden dann eben auch diesen Punkt verlieren und würden bestraft. Also eine ganz schwierige Situation und am Ende sicherlich gar nicht befriedigend zu lösen. Der Ansatz kann nur sein, dass das irgendwann vielleicht Vernunft einkehrt. Aber ich glaube, wir haben auch noch ein anderes Thema. Ihr wart bei einem anderen Spiel. Klar. Also ich sehe da eher eine Entwicklung ins Negative als ins Positive, die wir da in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren zu verzeichnen haben.
Ich habe Lothar vorher durchaus Stimmen gehört, die gesagt haben, bei den 2 Minuten, dann müsste sich der VfL Bochum eher nicht zwingend auf die Regularien oder aufs Regelwerk beziehen, sondern könnte im Grunde sozusagen im sportlichen Sinne 5 gerade sein lassen. Kannst du dem Gedanken was abgewinnen?
Nee, die suchen natürlich ihre Möglichkeit oder ihre Chance jetzt auch vielleicht, wenn es man auch vielleicht unsportlich nennen kann, aber es wäre ja was möglich gewesen und Bochum braucht die Punkte. Und sie werden jede Möglichkeit nutzen, um vielleicht dann am grünen Tisch da diese Punkte. Ich bin auf Klaus Seite, vollkommen. Wahrscheinlich wäre nichts passiert. Aber Ja, hätte was passieren können und vielleicht hätte Bochum ja doch noch das 2-1 geschossen. Vielleicht, ja, ja, man weiß es nie. Und zum Schluss der Saison fehlen vielleicht der eine oder andere Punkt. Vielleicht Union zur Europa-Qualifikation. Bei Bochum sieht es so aus, dass sie die Punkte gegen den Abstieg brauchen. Und deswegen müssen die da in der Verantwortung sind, bei den jeweiligen Vereinen, müssen im Endeffekt da Einspruch einlegen.
Glaubst du denn auch, Lena, dass der Einspruch sozusagen an den VfL geht in der Form, dass die Punkte dem VfL zuerkannt werden? Oder ist vielleicht auch denkbar, dass das Spiel so gewertet wird, wie es halt ausgegangen ist? Oder dass es gar ein Wiederholungsspiel gibt?
Das hat der Jurist ja auch schon gesagt. Gibt ja da durchaus auch noch andere Möglichkeiten. Ne? Ausschluss der Fans, Geldstrafe. Ich glaube, eine Strahlkraft und auch eine Abschreckungswirkung würde nur passieren, wenn tatsächlich Bochum diese Punkte bekommen würde. Mhm. Das hätte einfach wirklich eine Abschreckung, weil die Fans an sich, wenn da jetzt Geld der Verein zahlen muss, ja mei, also das tut dem Fan an sich ja nicht weh. Aber wenn wirklich faktisch, du siehst die Tabelle, mir fehlen da jetzt die Punkte, das ist was sehr Greifbares für den Fan. Ja. Und wenn wir darüber sprechen, soll ja endlich mal Vernunft in den Kurven einkehren. Ich glaube, das schaffst du nicht mit einer Geldstrafe. Das schaffst du wirklich, wenn spürbar Punkte dir nicht zugesprochen werden.
Das sieht man ja auch in der Bürotechnik, wo wir später wahrscheinlich darüber sprechen werden. Auch da, der Verein zahlt 10.000, 20.000, 30.000, für jede Fackel 2.000, 500, 800, bei der UEFA, bei der FIFA, beim DFB. Aber es wird weiter gezündelt. Ja. Weil das Geld, das wird bezahlt und dann geht das Leben wieder weiter. Und dann ist die nächste Pyrotechnik. Von dieser Seite her, ja, sollte man wirklich hundertprozentig durchgreifen, sonst wirst du das nie in den Griff bekommen.
Klaus, vor 50 Jahren in etwa hast du das auch erlebt. Erinnerst du dich noch? Mit Fortuna Düsseldorf, damals beim ersten FC Kaiserslautern. Da gab es einen Flaschenwurf. Wir haben extra nochmal nachgeschaut, du warst in der Formation und dann wurde das Spiel, da sind die Bilder, nicht schwarz-weiß, aber doch erkennbar vergilbt aus den 70er Jahren. Dann wurde
das war mein einziger Sieg auf dem Betzenberg.
Und euch wurden dann die Punkte zuerkannt, obwohl ihr, glaube ich, auch geführt habt. Ne? War das nicht so?
Ja.
Welche Erinnerung hast du daran? Ist ja jetzt nicht witzig, aber es ist einem in den Sinn gekommen, dass du das damals auch erlebt hast.
Ja, das war, der Betzenberg war damals schon, also wirklich ein Hexenkessel, war, glaube ich, noch sehr viel dichter dran, als das heute der Fall ist.
Die berühmten Rentner mit den Regenschirmen.
Genau, die dann, glaube ich, in dem Fall, glaube ich, den Linienrichter dann, glaube ich, auch attackiert hatten der dann ja auch nicht weitermachen konnte Ja, dann hat der Schiedsrichter das Spiel abgebrochen und im Nachhinein, glaube ich, ist es 2-0 für uns gewertet worden. Ich glaube, wir führten aber auch 1-0. Aber
das, so war es auch. Ja. Ich musste aber nochmal nachgucken, aber so war es auch tatsächlich. Also es gibt da verschiedene Szenarien. Es gab auch mal was bei St. Pauli gegen Schalke. Da führte Schalke 2-0, gab es den Wurf gegen Herrn Schiffner, Bierbecher, und dann ist das Spiel so gewertet worden, obwohl es abgebrochen war, wie es stand. Also mal schauen, wie das dann ausgeht. Aber ganz besonders wichtig, Felix Fischer, er betreut für uns heute Social. Wie geht's dem Torhüter?
Genau, Lothar hat zu Beginn auch gesagt, hoffentlich geht's dem Torhüter gut. Und der VfL Bochum hat sich zu Wort gemeldet und hat im Grunde genau das bestätigt. Ich zitiere da gerne, er wurde eben mittels Tests aufgrund seiner Beschwerden im Krankenhaus untersucht. Ein Test auf Gehirnerschütterung verlief unauffällig und er durfte anschließend zusammen mit dem Mannschaftsarzt zurück nach Bochum. Montag sowieso trainingsfrei, Dienstag wird dann geguckt. Klingt also übersetzt nach, ihm geht's gut, soweit. Gott sei Dank, müssen wir sagen. Und nochmal zurück eben zu dieser Entscheidung. Gibt es ein Wiederholungsspiel? Wie sieht's aus? Wir haben genau diese Frage gestellt. Wie sollte das Spiel denn gewertet werden? Knapp die Hälfte sagt, das 1-1 bleibt bestehen. Punkteteilung. Könnte Union wahrscheinlich noch ein bisschen besser mitleben als der VfL. Knapp ein gutes Drittel sagt, Bochum gewinnt am grünen Tisch. Und knapp 20%, das Spiel wird wiederholt. Wir sind sehr gespannt, wie es ausgeht am Ende.
Ja, definitiv. Also Klaus Allofs ist ziemlich überzeugt, dass die Punkte dem VfL zuerkannt werden.
Ich sehe das als eine Möglichkeit. Es wird spannend sein, wie die Regeln ausgelegt werden. Ich glaube, gestern, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, heute Morgen war es jemand, der es gesagt hat. Im Ausland ist es schon vorgekommen, dass man die letzten 5 Minuten hat wiederholen lassen. Man hat gesagt, so an dem Punkt machen wir weiter. Wir sind wieder, in dem Falle wären es dann 11-10.
Aber wir müssten ja die gleichen Spieler wieder auflaufen. Aber bis dahin sind wir vielleicht der eine oder andere verletzt, wenn wir es 100%
machen. Das ist natürlich nicht möglich. Aber es gibt ja andere Möglichkeit, das Spiel komplett wiederholen zu lassen. So, da kann man sagen, ja, das kann für Bochum dann auch durchaus schlechter ausgehen. Ne? Also von daher, ich sehe die größte Wahrscheinlichkeit darin, dass Bochum die Punkte zugesprochen bekommt.
War es nicht so damals beim Phantomtor von Thomas Helmer, dass die Nürnberg, gab es Wiederholung und dann gab es einen höheren Sieg und dann ist das Torverhältnis der Nürnberger sozusagen dann richtig zu Bruch gegangen?
Ja, das ist richtig. So mit dem Phantomtor hatten wir mit Eintorunterschied gewonnen und das Wiederholungsspiel ist, glaube ich, 5-0 ausgegangen. Zickler und Scholl jeweils, glaube ich, 2 Tore geschossen und wir sind dann deutscher Meister geworden. Aber wir wären ja auch mit dem 2-1 deutscher Meister geworden. Es hätte uns die Punkte damals gegeben. Damals waren es 2 Punkte. Und dann ist es wiederholt worden. Und Nürnberg ist, glaube ich, dann zum Schluss aufgrund des Torverhältnisses abgestiegen. Und wenn sie das Wiederholungsspiel nicht gemacht hätten, hätten sie zwar keine Punkte gehabt, aber 3 Tore besser und die 3 Tore schlechte haben dann dazu geführt, dass Nürnberg abgestiegen ist.
So habe ich es auch in Erinnerung. Und jetzt stelle man sich vor, also dass es ein Wiederholungsspiel geben würde. Union Berlin würde gewinnen und der VfL Bochum würde am Ende der Saison wegen eines Punktes die Relegation nicht erreichen oder den direkten Nicht-Abstiegsplatz.
Ich glaube, auch Wiederholungsspiel ist ehrlicherweise kein Case. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil, also ich finde, Bochum, wenn man es juristisch betrachtet, ist Bochum im Nachteil. Sie konnten nicht mehr auswechseln, sie mussten zur 9 zu Ende spielen, sie mussten mit dem Feldspieler am Tor spielen. Alles unverschuldet, alles verschuldet durch, juristisch, durch Union Berlin.
Ist
durch
doch so Fan heimlich so ein bisschen in der Juristerei unterwegs.
Nee, eigentlich nicht.
Der Jurisprudent.
Genau, ich habe zumindest schon mal ein Buch gelesen, was so in die Richtung geht. Aber so, und deswegen finde ich, ist der Nachteil ja, Bochum hat ja nichts falsch gemacht, Bochum hat nichts verschuldet. Aber ein Wiederholungsspiel ist ja kein Case, wo Bochum sagt, hurra, jetzt fahren wir nochmal dahin und gewinnen 3-0, sondern das muss man ja sagen, die haben mit 10 Mann 85 Minuten lang eigentlich einen Punkt ergattert und verteidigt. Das ist natürlich für die eigentlich ein super wichtiger Punkt. Deswegen glaube ich, entweder der VfL kriegt die Punkte zugesprochen, eine andere Möglichkeit sehe ich ehrlicherweise gar nicht. Aber Wiederholungsspiel, glaube ich, ist nicht realistisch.
Oder man bewertet es so, wie es ausgegangen ist. Ich vom Sportlichen, bin ich auch auf Klaus' Seite, würde auch sagen, hey, was hätte in den letzten 2 Minuten oder was sollte da noch passieren? Man hat sich dann irgendwo geeinigt. Aber wie gesagt, die Möglichkeit für Bochum ist mindestens, dass sie den Punkt behalten. Aber die Möglichkeit besteht, dass sie eben vielleicht am Gründisch 3 Punkte zugesprochen bekommen.
DFB-Sportgericht ist am Zug. Gestern am Millerntor gab es Pyro, Fanfreundschaft zwischen St. Pauli und Werder Bremen. Und es hatte den Anschein, als habe man sich da verabredet, also als haben beide Fanlager da eine gemeinsame Aktion sozusagen gestartet. Und deswegen, Lothar, konnte das Spiel ursprünglich erst später losgehen und musste dann zu Beginn der zweiten Halbzeit unterbrochen werden. Wir sehen hier Michael Zetterer, der versucht, sich das Trikot vor die Nase zu halten, um überhaupt atmen zu können. Also so richtig lustig ist das nicht. Da ist gestern, jedenfalls weiß ich nichts darüber, niemand zu Schaden gekommen. Und dennoch sind es Bilder, Lothar, wo sich ja auch der Trainer auch geärgert hat, auch die Spieler, weil eben lange unterbrochen wurden. Und wir hören da mal in die Stimmen von gestern rein.
Sind dann rausgekommen. Ich glaube, die ersten 1,5, 2 Minuten hat man dann gemerkt, da geht was. Und dann kommt genau so ein Rhythmusbruch, sage ich mal. Und das war natürlich von unserer Seite ganz, ganz bescheiden, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Und ein bisschen Feingefühl in dem Moment bei dem Wetter hätte ich mir dann schon erwartet. Also war jetzt sehr, sehr ungünstig.
Aber man muss natürlich auch ehrlich sagen, in der Situation, das ist für alle schlecht. Das Spiel muss unterbrochen werden. Das ist, die Jungs sind aus dem Rhythmus heraus. Die ganz großen Gefahren gehen, sagen wir, von diesen Bengalis im Grunde nicht aus, aber trotzdem.
Da gibt es durchaus andere. Ich will jetzt nicht den moralischen Zeigefinger heben, aber da gibt es auch andere Einschätzungen.
Ja, aber sie gibt keine Belege dafür, dass es so ist. Also,
wenn die Dinger heiß werden.
Ja, das ist so, aber die sind immer heiß. Und ich will jetzt hier keine Pyro verteidigen, aber ich sag mal, für uns ist in erster Linie, dass diese Spielunterbrechung, wir müssen wieder reingehen. Es ist für alle schlecht, für die Zuschauer und letztendlich natürlich auch für den Spielrhythmus der Spieler. Aber das gehört ein Stück zum Fußball dazu, auch wenn wir es vielleicht nicht so toll finden.
Wie bewertest du das, was Herr Bornemann, sehr geschätzter Manager von St. Pauli, gesagt hat?
Ich finde schon, ich kann dem was abgewinnen. Das, was da gestern Abend trotzdem passiert ist, war viel zu viel. Aber ich finde, da gibt es auch eine richtige Dosis und eine ganz, ganz falsche Dosis. Das, was am gestrigen Abend da passiert ist, war die absolut falsche Dosis. Viel zu viel Spielunterbrechung. Die Spieler kommen aus dem Rhythmus raus. Das kann nicht im Sinne der Fans sein. Auf der anderen Seite Es ist ja auch so, dass wir das in der Kurve manchmal in einer gewissen Dosis, es gibt auch kalte Pyrotechnik, auch darüber kann man mal sprechen, ja durchaus auch toll finden in den deutschen Stadien. Ist ja durchaus manchmal ein schönes Kurvenbild, was dadurch ergeben wird. Aber das gestern war unverhältnismäßig, war viel zu viel. Und von daher fand ich jetzt eigentlich schon auch eine differenzierte Einschätzung von Bornemann, dass er gesagt hat, dass, ja, es gehört zum Fußball mit dazu.
Und aber das kann man schon anders sehen. Man kann sagen, das gehört nicht zwingend mit dazu. Es gibt Verletzungen, die dadurch verursacht werden. Zuletzt, ich habe nochmal nachgeschaut, in der Champions League ein Balljunge beim VfB gegen Atalanta Bergamo. Und das ist nicht die einzige Verletzung. Und wenn du mit einer Familie ins Stadion gehst, möchtest du eigentlich nicht das Gefühl haben, dass du in irgendeiner Form dich einer Gefahr aussetzt. Auch wenn ich sehr dafür bin, dass wir das differenziert besprechen.
Ja, ich glaube, dass wir können es einfach nicht kontrollieren. Das ist das Entscheidende. Und ich glaube, wir müssen das auch klar machen. Wir können nicht sagen, ja, so ein bisschen ist ganz schön und aber wenn es dann zu viel wird, dann wollen wir es nicht. Weil ich glaube, diesen Mittelweg gibt's nicht. Und ich glaube, ich finde das auch schön, ne? Wenn es irgendwo leuchtet oder wenn man Raketen abschießt zu Silvester, finde ich auch schön. Nur wenn viele Menschen im Stadion sind, dann ist es einfach gefährlich. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Das ist eben dann die große Frage. Wie kriegen wir das geregelt? In der Diskussion kommen wir da nicht so recht weiter. Wir als Fortuna Düsseldorf, wir haben eine Menge an Strafen gezahlt und so geht es den anderen Clubs genauso.
Auch zuletzt beim Rheinischen Derby, ne?
Ja, das ist aber bei jedem Spiel ist es der Fall. Und ich glaube, wir können es einfach nicht. Es ist ja auch immer die Forderung, ja, wir wollen es kontrolliert abbrennen und so weiter. Aber wir sehen, es wird dann einfach nicht umgesetzt.
Das wollen die Fans ja nicht. Ja. Das ist ja dann erlaubt. Und kontrolliertes Abbrennen ist ja erlaubt. Und das wollen sie nicht. Sie wollen ja nichts Kontrolliertes. Sie wollen ja selber die Macht praktisch haben, wann es passiert.
Ja, und es ist leider so, ihr habt es angesprochen, es wird heiß. Aber auch das, was eingeatmet wird, da wissen wir gar nicht, was das für Konsequenzen hat. Also ich finde, es gehört nicht zwingend dazu. Es gehört nicht zwingend dazu. Also das ist, ich weiß, dass das gerade auch von der bestimmten Szene wird das eben auch ja als dazugehörig angesehen. Aber ich glaube, die Gefahr, der wir uns da aussetzen, ist einfach zu groß.
Was sagen die Ultras, um es mal zu benennen? Denn im Dialog, der wichtig ist, also das ist unstreitig.
Ja, das ist eigentlich gar nicht zu diskutieren. Für sie ist das ein Bestandteil des Fußballs und eben auch der Fankultur und von daher ist es da auch sehr schwierig, ja, da zu einem Resultat zu kommen. Eben auch dieses kontrollierte Abbrennen, dann wirklich auch ja vielleicht nicht zwischen den Zuschauern, vielleicht in einem anderen Bereich und so. Das ist nicht gewünscht, da hast du vollkommen recht, sondern man will da schon das machen, was man sich vorgestellt hat. So, und von daher kommen wir da nicht so recht zueinander. Das ist es bleibt dabei und auch der Hinweis darauf, dass gerade die Zweitliga-Clubs, die könnten das Geld sehr gut gebrauchen. Also das könnten wir durchaus anders einsetzen. Aber auch dieser Hinweis führt nicht dazu, dass das teilweise, es gibt schon, manchmal ist es so, dass wir gerade bei Heimspielen, dass dann darauf verzichtet wird. Aber ja, das durchgehend zu schaffen, ist sehr schwierig.
Also ich finde, eine Viertelstunde Fußball unterbrechen, das geht nicht. Das will kein Fernsehzuschauer, das will am Ende keiner im Stadion, das will kein Trainer, kein Funktionär, kein Spieler. Ich finde, wir haben gestern das bei Sky wirklich ein super Programm gemacht. Ich habe Lothar und Wolf und Sebastian und Tabea gern zugehört, weil es was Besonderes war.
Julia.
Julia in dem Fall, Entschuldigung. Weil es was Besonderes war, aber nee, also das kann keine Lösung sein, dass wir Pyrotechnik erlauben. Und ich habe mich gefragt, was passiert, wenn sowas auf Schalke passiert, mit Dach drauf, ne? Da spielst du 2 Stunden danach nicht mehr Fußball. Mhm. St. Pauli hat ja den Vorteil gehabt, dass das Stadion ja relativ offen ist, dass sogar die Kurven nicht dauerhaft zugebaut sind. Das kann ja eigentlich abziehen. Und trotzdem reden wir über 15 Minuten Pause. Ja,
die 15 Minuten hat so natürlich auch der Torlinientechnologie zu tun, weißt du. Der Schiedsrichter
hat ja gesagt,
Köln am Ende sehen muss. Ne?
Ja, so. Genau, richtig.
Und die Kameras sind ja oben am Stadiondach angebracht. Und die hatten ja, das ist ja unter dem Stadiondach ist ja noch ein bisschen der Nebel gestanden. Unten war eigentlich schon alles frei. Und es hat sich dann nochmal 6-7 Minuten hingezogen, bis oben auch diese Wolken verschwunden sind, dass eben die Kameras auch genau weiterhin die Linie in Sicht haben. Und das war eigentlich das Größte. Noch mal ein Problem dazu. Zu dem Problem, dass sie unten nichts gesehen haben, kam das Problem. Aber ich habe auch gestern, und das müsstest du auch gesehen haben, dass viele Kinder auch das, was Zetterer gemacht hat mit seinem Trikot, haben die mit den Schals gemacht, die Kinder, weil das hat ja leicht gebrannt in den Augen. Das hat man ja gemerkt, auch als Experte, der da oben gesessen ist. Also die Augen haben leicht gebrannt. Es waren Reizungen zu merken. Und dann gerade eben, was du auch vorher gesagt hast, mit Kindern gehst du ins Stadion und da willst du dich wohlfühlen. Da willst du ein Fest feiern mit deinen Kindern. Da willst du das genießen. Und das kannst du natürlich bei solchen Aktionen nicht.
Also ich glaube halt ein Verbot, das wird nichts bringen. Das werden die Fans, glaube ich, dann trotzdem machen. Und ich finde das kontrollierte Abbrennen, das haben wir ja noch gar nicht ausprobiert. Ja? Also Lothar sagt, die würden das sowieso machen. Kannst du ja vielleicht recht haben, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht würde so ein kontrolliertes Abbrennen, irgendein Pakt, ein Dialog bleiben mit den Kurven auch was bringen. Wir wissen es nicht. Und Fakt ist aber auch, dass irgendwie ja nicht nur Familien Teil des Stadions sind, sondern eben auch die Kurven, die sind auch Teil des Stadions. Und ich bin der Meinung, da jetzt ein Verbot auszusprechen, es wäre absolut kontraproduktiv. Sie würden nicht aufhören. Ich finde da den Dialog viel wichtiger.
Aber wenn ich jetzt mal einmal nur so sagen darf, es ist ja verboten, nicht aus Willkür, sondern weil es gefährlich ist. Und wo ist das Argument zu sagen, es ist verboten, aber das negieren wir im Grunde?
Nee, es gibt ja durchaus auch kalte Pyrotechnik, es gibt andere Formen von Pyrotechnik. Da gibt es ja durchaus innovative Sachen.
Aber aktuell wird die nicht angewandt.
Nee, genau, aber da könnte man ja in einen Dialog gehen. Ihr kriegt kalte Pyrotechnik.
Aber es gibt doch auch Dialog. Oder
also so wie ich das gehört habe, ist der immer wieder abgerissen. Warum auch immer, aber momentan findet keiner mehr statt. Mhm. Aber jetzt war gestern natürlich wieder ein Paradebeispiel dafür, dass es so nicht gehen kann. Und das ist gefährlich gewesen, weil natürlich da eine Rauchentwicklung plötzlich da war. Dem konntest du dich ja gar nicht mehr entziehen. Ja? Aber ich glaube, ein Verbot wird sich nicht durchbringen lassen. Und wir sind ja alle eigentlich an einer Lösung interessiert, die alle so ein bisschen zufriedenstellt. Und ich glaube, da ist Dialog wichtig. Kalte Pyrotechnik, kontrolliertes Abbrennen, dass man da einfach im Gespräch bleibt.
Ich finde nur auch irritierend, dass du sagst, Verbot lässt sich nicht durchbringen. Es ist ja verboten.
Ja,
aber du musst kein Verbot durchsetzen, sondern das ist eigentlich...
Und man sieht es ja, es funktioniert nicht.
Da beschreibt ja Lena so gesehen nur die Realität. Ja. Das muss man auch sagen. Also ich habe ja die Frage auch so formuliert, aber in der Realität ist es so. Aber es ist ja irgendwie dann auch nicht die Lösung zu sagen. Also man macht sich sozusagen salopp formuliert die eigenen Regeln. Also das kann ja auch nicht sein.
Ja. Gelöst bekommt man es nur, wenn man überzeugen kann. Also Verbote reichen da nicht aus. Natürlich werden alle am Eingang kontrolliert, aber diese Kontrollen, die sind auch intensiv und trotzdem gibt es immer Mittel und Wege, diese Dinge mit ins Stadion zu bringen. Also das werden wir nicht verhindern können. Das stimmt absolut. Deswegen geht es nur, dass wir wirklich da überzeugen können. Aber wie gesagt, da bin ich im Moment noch sehr pessimistisch, was das angeht. Aber ich glaube, wir sind uns alle darüber im Klaren, dass das ist ja eigentlich ein Kapitulieren davor, dass wir sagen, das passt einfach nicht da rein, ein Spiel darf nicht unterbrochen werden, wir gefährden die Gesundheit der Zuschauer und trotzdem tolerieren wir es. Das kann nicht die Lösung sein.
Ich glaube, es war gestern abschließend dazu sehr wichtig, dass sich auch die sportlich Verantwortlichen geäußert haben und gesagt haben, das war einfach für den Fortgang des Spiels, war das einfach ein großes Problem. Das ist ja ein Argument, was Fans eigentlich unbedingt einleuchten müsste. Wir werden es heute Abend nicht lösen. Ich glaube, das Thema Dialog, Überzeugung und so weiter ist wichtig. Regeln sind auch da. All diese Facetten haben wir beleuchtet.
Diese Unterbrechung, natürlich ist das unter sportlichen Gesichtspunkten, ist das natürlich auch nicht toll. Aber viel schlimmer ist doch, wenn wir die Gesundheit gefährden.
Absolut.
Ich meine, alles. Das ist doch, also wir wollen ins Stadion gehen, um uns ein Fußballspiel anzuschauen und wir wollen alle wieder gesund nach Hause kommen.
So ist es. Also sehr guter Appell zum Ende dieses Gesprächsparts. Und gleich sprechen wir sportlicher über die Bayern, die gestern ihre erste Saisonniederlage in der Bundesliga einstecken mussten und über den deutschen Meister Bayer Leverkusen, der langsam aber sicher so richtig ins Laufen kommen. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte. Und ehe wir über die Bayern sprechen, hören wir mal, was die Dortmunder, die aktuell gegen Hoffenheim spielen, Felix, so veranstalten.
In der ersten Halbzeit haben sie sich noch schwer getan, stand 0-0, ein bisschen mehr Ballbesitz, aber so die klaren Chancen haben gefehlt, aber jetzt quasi direkt nach Wiederanpfiff. Thio Reyna aus 15 Metern mit einem Volley, schön getroffen, schön ins Tor und die Dortmunder zu Hause. Läuft es halt eben, 8 Spiele bisher, mit diesem jetzt wären es 7 Siege, ein Unentschieden. Heimmacht Borussia Dortmund.
Ja, und Schlotterbeck in der Startelf.
Richtig, haben wir auch nicht wirklich mitgerechnet, sah nicht so aus, wenn man sich die Bilder angeguckt hat, wie er vom Platz getragen wurde. Ja, Gott sei Dank geht's ihm gut und überraschenderweise, wie du sagst, in der Startelf.
Ja, also toll, dass das, ja, das ist diese Regel. Gesagt,
ja, wenn der am Ende nur eine kleine Bänderverletzung hat, dann kriegt er einen Nackenschlag. Ja. Aber wenn der am nächsten Tag beim nächsten Spiel in der Startelf steht, ne, also was machen die dann mit dem? Dann denken die Spieler ja, hat der fast gar nichts gehabt und wurde am Ende mit Tatütata.
Und das bei den Bildern, ne? Also als man das gesehen hat, hat man ja, also ich habe das Schlimmste gedacht. Also umso besser, dass das funktioniert. Der Borussia Dortmund führt, bestätigt aktuell die Heimstärke. Und die Bayern fuhren gestern nach Mainz und erlebten dort, Florian Schmidt-Sommerfeld, wie kämpferisch die Mainzer sein können.
Der Bo flippt aus. Henriksens Mainzer sind die Ersten, die die Bayern in dieser Bundesliga-Saison schlagen können. Olise hat in der 6. Minute für die Münchner mit Dyer in der Innenverteidigung spielend die Chance auf die frühe Führung. Danach übernimmt Mainz das Spiel. Die Bayern fahrig, ungeordnet, eine Riesenfehlerkette. Vor allem Kims Kopfball hier wird zur Vorlage für Sieb. Der findet Lee und kurz vor der Pause sind die Mainzer in Führung. Fast baugleich, wieder Sieb, wieder Lee, in der 60. Minute das 2-0. Und die Bayern tun sich danach schwer, zu so einer richtigen Schlussoffensive zu kommen. Mainz presst gut, zieht sich phasenweise aber auch zurück, nur einmal klappt's nicht. Der Schuss von Kimmich, noch von Bell geblockt, wird zur Vorlage für Leroy Sané. Der Anschluss in der 87. bleibt aber ohne Folgen, weil die Bayern keine weitere große Torchance haben und das erste Mal in der Saison geschlagen sind.
Am Ende muss man sagen, dass Mainz leider aus unserer Sicht natürlich verdient hat. Ich glaube, in diesen einzelnen Duellen war Mainz heute giftiger, war griffiger. Wir haben uns dann über die verlorenen Duelle selber in Unzufriedenheit gebracht, haben selten Kontrolle in diesem Spiel gehabt, haben uns ein Stück weit und Mainz das Spiel aufdrängen lassen und haben es leider zum Ende nicht mehr gedreht bekommen.
Lothar Joshua Kimmich hat danach gesagt, die Bayern seien jetzt an einem gefährlichen Punkt. Stimmst du zu?
Ja, natürlich. Wenn du verlierst dann, und auch verdient verlierst, wie wir gerade gehört haben, dann sieht man, dass man Bayern trotz der Qualität, die sie auch gestern auf Platz gehabt haben, es sind ja auch wichtige Spieler nicht dabei gewesen, dass die nicht alle 1-1 ersetzt werden können, ist klar. Aber das ist in Düsseldorf ähnlich. Ja, kann man auch nicht jeden 1-1 ersetzen. Und es war eine Mannschaft, die sehr viel Erfahrung mitgebracht hat, Geschwindigkeit, die alle es gezeigt haben, wie stark sie sind. Sie waren natürlich nicht eingespielt, aber das passiert anderen Mannschaften auch und das ist jetzt so. Und Mainz ist eine eklige Mannschaft. Bayern hat es in den letzten Jahren ja häufiger schon erlebt. Ja, entweder sind sie richtig untergegangen, die Mainzer, wie hier in München oder beim Pokal zu Hause. Ja. Aber trotzdem haben sie, glaube ich, 3 oder 4 Mal verloren, die Münchner in Mainz. Und die Mainzer können für jeden mal ungemütlich sein. Und das waren sie gestern. Sie haben Bayern nicht ins Spiel kommen lassen. Sie haben über den Platz im Endeffekt 1-1 gespielt mit einer hohen Aggressivität. Und deswegen, wie gesagt, hat Bayern, als sie keine Mittel gefunden haben, dann eben auch verdient verloren.
Hat Uli Hoeneß mit der Ankündigung, die Meisterschaft könne er garantieren oder wie auch immer das Zitat lautete, ein Eigentor geschossen?
Wir kennen doch die Bayern und es war zu meiner Zeit ja nicht anders. Du bist natürlich immer ein bisschen so selbstlos, vielleicht teilweise auch so ein bisschen schon überheblich in die Saison gegangen. Es war von vornherein festgestanden, dass du eigentlich ganz oben stehst und zum Schluss warst du eben nicht immer ganz oben gestanden, aber sehr oft und sehr häufig. Aber das gehört dazu. Das Reden beim FC Bayern, das hat immer dazu gehört und es wird auch weiter dazu gehören, speziell wenn auch Uli Hoeneß da am Mikrofon steht.
Ja, ich glaube, es war echt unclever, weil es war arrogant, es war überheblich, es war nach 11, 12 Spieltagen und ich war nie Spieler bei den Bayern, Lothar. Du hast das natürlich aus eigener Haut oder in einer eigenen Haut steckend erlebt. Aber ich glaube, als Fußballer, als Sportler, wenn du eigentlich weißt, ab heute kann ich nichts mehr gewinnen, ich kann nur noch verlieren, ich kann mich nur noch blamieren, weil der Chef sagt, das Ding ist eingetütet. Das zählt eigentlich gar nicht mehr. Ich habe ja ab der Sekunde als Spieler nichts mehr, was ich gewinnen kann. Sondern das wird erwartet, zu 100%. Der Chef ist sich schon sicher, das haben wir, das sage ich zu, das sage ich allen Fans, das sage ich vor Millionen Menschen. Dann kannst du nur noch verlieren. Und ich glaube schon, dass das Unterbewusstsein was mit dir machen kann als Sportler. Weil du hast ja Spieler auch drin wie Harry Kane, der hat noch nie was gewonnen. Und jetzt nimmst du ihm eigentlich nach 12 Spieltagen schon die Chance, mal was zu gewinnen. Sondern eigentlich hast du jetzt nur noch, oh Gott, ab heute kann ich nur noch verlieren. Weil den musste ich liefern. Und das, glaube ich, war aus meiner Sicht ein Rieseneigentor.
Ja, aber wir sagen ja auch bei Bayern München, wir gehen immer als Favorit in die Saison. Also das ist ja fast schon, es war natürlich einer noch obendrauf.
Ja, absolut. Zwei obendrauf.
Ja, aber im Endeffekt ist es ja jedes Jahr so, dass Bayern München den Anspruch hat, Meister zu werden. Gerade mit diesen Möglichkeiten, die sie haben. Auch dann mit dieser Anfangsphase, wo ja eigentlich alles vielleicht zu einfach gefallen ist. Nicht im internationalen Wettbewerb, da hat man ja auch schon zwei Niederlagen gehabt. Und wie gesagt, wir kennen diese Sprüche. Ich kenne Uli Hoeneß und da ist er dafür gut, ob es jetzt der Mannschaft geschadet hat. Zurzeit sieht es so aus, dass es nicht gut war, aber im Endeffekt wollte er vielleicht auch sagen, ich glaube an euch, ich vertraue euch. Ja, er wollte der Mannschaft im Endeffekt doch mit was Gutes tun und vielleicht ist der Schuss nach hinten losgegangen.
Ich glaube, wir jungen Leute sagen dazu, es wurde gejinxt. Ja? Also wenn man etwas sagt, dann tritt es erst recht nicht ein. Aber es ist ja ganz spannend, dass er das gesagt hat, weil rein von den Zahlen her spielt Kompanie, hat jetzt 33 Punkte. In der vergangenen Saison zum vergleichbaren Zeitpunkt standen die Bayern bei 35 Punkten. Dazu in der Champions League. Beim ungeliebten Tuchel.
Jetzt auch damals ungeliebten Tuchel.
Dann das DFB-Pokal aus, jetzt auch gegen Leverkusen. Also rein von den Zahlen her spielt Kompanie keine bessere Saison als Thomas Tuchel. Aber was ja ganz spannend ist, was Kompanie geschafft hat. Er hat wieder ein Selbstverständnis, ein Mia San Mia, ein Vertrauen innerhalb der Mannschaft und innerhalb in der Außenwirkung und offensichtlich auch im inneren Binnenklima hinbekommen. Und das hat eventuell auch dazu geführt, dass Uli Hoeneß jetzt so breitbeinig, das ist ja die Mia San Mia Breitbeinigkeit, das ist nichts Neues beim FC Bayern, aber das haben wir in der jüngeren Vergangenheit nicht erlebt, weil da man sich nicht so sicher war mit dem ganz späten Flick, mit Nagelsmann, mit Tuchel und mit Kompanie hat man jetzt schon wieder so ein Gefühl, der passt zu uns. Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, wir sind wieder dominant, wir haben eine ganz klare Spiel-DNA und nicht diesen reaktiven Sicherheitsfußball von Tuchel. Das ist der FC Bayern, damit können wir uns identifizieren. Und ich glaube, das hat auch zu den Äußerungen von Uli Hoeneß geführt.
Gestern war davon nicht ganz so viel zu sehen, prinzipiell, ja. Gerade in den ersten Wochen war das anders. Klaus, was sagen Sie mit all Ihrer Erfahrung und als langjähriger Weggefährte von Uli Hoeneß?
Also, dass es dem Trainer und den Spielern nicht gefallen hat, ich glaube, das können wir so sagen. Ne, das hilft nicht, ne, wenn man, also nicht unbedingt. Ich glaube, man muss das aus dem letzten Jahr, glaube ich, liegt das begründet. Ich glaube, es war wieder mal ein Moment, wo man, nachdem man im letzten Jahr eine Menge einstecken musste und es sehr, sehr viel über Bayer Leverkusen geredet worden ist. Und als man jetzt gerade wirklich auf dieser Erfolgswelle war und man sehnt sich jetzt auch wieder nach all diesen Dingen, ja. dass man wieder dominant ist in der Bundesliga und dass man eigentlich vorne weg geht. Und ich glaube, dass er sich dass er diesen Moment herbeigesehnt hat und dann ein bisschen zu weit gegangen ist. Sich hat hinreißen lassen. So, aber auf der anderen Seite wird er ja auch dafür geliebt, eben so zu polarisieren und eben ja auch diese Diskussionen dann damit zu befeuern.
Das würde ich auch nochmal herausstellen wollen. Also davon leben wir ja auch, dass es einen gibt wie Uli Hoeneß, der Klartext spricht und sagt, das kann ich zusagen, ja, wir sind Bayern München, wir wollen nicht Deutscher Meister werden, wir werden das.
Aber wenn er das doch sagt, dann wissen wir doch auch, dass es nicht Gesetz ist, sondern dass er sich nur weit nach vorne wagt, so dass er eben dieses manchmal überbordende Selbstvertrauen hat, aber Gesetz ist es noch lange nicht.
Aber es zeigt, wie sehr ihn gestört hat, was letztes Jahr passiert ist.
Ganz sicher.
Letztes Jahr ist reproduzierbar. Also Xabi Alonso ist bis auf 4 Punkte dran. Sie haben in München den Pokal gewonnen, sie haben in München in der Liga nicht verloren, sie haben ein Rückspiel zu Hause. Und ich meine, Leverkusen hat schon Punkte weggegeben, nach 2-0-Führung gegen Leipzig verloren, in Kiel nach 2-0-Führung nicht gewonnen. Also egal, wie gut die Bayern bisher waren, also wenn Leverkusen noch ein bisschen aufsatteln kann und jetzt stabiler wird, und die haben schon so viele Punkte selber hergeschenkt, dann wird das eine super spannende Rückrunde.
Ja, ich habe ja gesagt, der Titelkampf nimmt Konturen an. Wie ist eigentlich über all die Jahre so Ihr Verhältnis zu Uli Hoeneß gewesen?
Sehr gut, sehr gut. Wir sind auch aneinander geraten, aber das ist dann eigentlich nie eine persönliche Sache, sondern da geht es einfach auch um die Interessen zu vertreten und so ein bisschen psychologische Kriegsführung zu haben. Das gipfelte, glaube ich, damals war es, wo wir mal richtig aneinander geraten sind, war es, also als die beiden uns Miro Klose abgeworben haben, da hat es richtig gekracht. Aber das hat nie einen Einfluss auf unser persönliches
Verhältnis. Das ist nicht nur inszeniert nach außen, sondern es hat dann wirklich gekracht.
Da hat es gekracht, weil da war es wirklich mal konkret. Manchmal geht es natürlich auch, wie ich gesagt habe, dass man den anderen kitzeln will oder sein eigenes Selbstvertrauen eben zur Schau stellen möchte und. Und ich glaube, er hat vor diesem, ich habe das eben genannt, 2004, glaube ich, war sein Motto vor diesem besagten Spiel war, wir müssen Werder nicht nur schlagen, wir müssen sie vernichten oder wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht, ob das die genaue Wortwahl war, aber klar schlagen. So, das sind solche Dinge, ja, die man einfach, ja, die man nicht persönlich nehmen darf, weil das gehört, glaube ich, auch zu unserem Sport dazu, ja, dass man da einfach solche Spitzen setzt und von daher war das persönliche Verhältnis war immer gut, weil man ja sich respektiert hat, aber in der Sache, ja, muss man sich schon gegen ihn zur Wehr setzen, das ist klar.
Ja, und der Druck ist ja dann nicht nur auf den Trainer da, sondern auch auf die Verantwortlichen im Verein, die für die Mannschaft verantwortlich sind. Ja, hat man die richtigen Einkäufe gemacht, hat man die richtigen Spieler gehen lassen, etc., etc. Also von dieser Seite her sind ja im Endeffekt alle durch diese Aussage von Uli Hoeneß ein bisschen stärker unter Druck, weil er verlangt es ja praktisch. Ja, aber das sind seine Spielchen, die er macht. Die macht er schon seit 30, 40 Jahren. Und du hast es richtig gesagt, wir haben immer profitiert davon. Wir hatten immer Schlagzeilen. Die Journalisten haben immer ihre Schlagzeilen. Ja, und ich glaube, Klaus als alter Hase weiß genau, wie er damit umzugehen hat. Aber ab und zu musste ich auch zur Wehr setzen gegen ihn.
Also ich sage meine persönliche Meinung jetzt einfach mal. Also ich mag es jetzt, würde es nicht mögen, wenn Uli Hoeneß sagt, wir wollen unter die ersten vier. Damit er dann am Ende irgendwie...
Nein,
wenn Trainer sagen, wir wollen irgendwie das Achtelfinale erreichen und lassen sich dann fürs Viertelfinale feiern. Ich finde es besser, wenn du klare, ambitionierte Ziele... Ja, und
die letzten zwei Jahre haben ihn unwahrscheinlich wehgetan. Er sitzt am Degernsee, er hat Leute eingesetzt beim Verein, denen er vertraut hat. Wir brauchen jetzt nicht schon wieder die Namen alle nennen. Wir wissen ja, wer damit gemeint ist. Und es hat ihn geärgert. Es hat ihn wahnsinnig geärgert. Eben nicht nur das, dass der Erfolg nicht da war, sondern auch ein bisschen die Häme. Ja, da kommen dann die Schlagzeilen und so weiter gegen seine Familie, gegen seinen FC Bayern. Und natürlich ist es super gelaufen in der Bundesliga und natürlich haben die Bayern gut gespielt. Mir ist an mir gefühlt, das habe ich auch häufig so ein bisschen kritisiert in den letzten zwei Jahren. Ja, das ist wieder zusammengerückt und deswegen, ja, ey, die Ergebnisse stimmen, wir sind wieder eine Mannschaft, wir kommen gut mit dem Trainer klar, der Trainer hat eine gute Außendarstellung, alles ist positiv, positiv. Und deswegen hat er natürlich diesen Satz, den wir jetzt diskutieren, hat er natürlich vielleicht ein bisschen verfrüht gesagt.
Und um vielleicht Uli Hoeneß in Schutz zu nehmen, die Bayern waren im Herbst 7 Pflichtspiele ohne Gegentor. Ja? Die Mainzer sind jetzt die erste Mannschaft gewesen, die jetzt mal vermeintlich kein hochkarätiger Gegner war, wo sie nicht gewonnen haben. Sonst gab es Dortmund, Leverkusen, Barcelona, Aston Villa. So. Aber dann gab es auch eine Zeit, wo sie wirklich in der Liga auch dominant waren und die Leverkusener eben noch nicht so weit waren. Also dieses Grundgefühl, was Uli Hoeneß da geäußert hat, ich habe mich dabei auch schon erwischt.
So, und Lothar hat eben noch mal das Mir Samir in den Raum gestellt. Und guter Brauch bei den Bayern über all die Jahre, Thema Mir Samir, ist auch der Besuch bei den Fanclubs in der Weihnachtszeit. Und wer wäre besser geeignet als Thomas Müller, Felix?
Die überleite ich und hatte ich auch parat,
Patrick. Oh, Entschuldigung.
Das ist völlig in Ordnung. Wir gucken auf Thomas Müller, der nicht nur gute Stimmung macht, sondern natürlich auch als echter Bayer auch anzapfen kann. Wir zählen mit. 1, 2, zack, ist er drin. Lässt sich da natürlich dafür feiern, so kennen wir ihn. Und dann gucken wir noch auf Leroy Sané, der ein Gemälde bekommen hat. Von sich selbst, mit der Nummer 10, mit dem Bayern-Logo, sehr hübsch. Und es ist nicht das einzige Gemälde, das er hat. Das findet bestimmt jetzt einen Ehrenplatz im Hause Sané. Aber er hat sich selbst ja auch schon mal verewigen lassen. Ich weiß nicht, ob das alle noch parat haben, auf seinem eigenen Rücken. Ja, jetzt hat er noch ein Gemälde dazu. Wie gesagt, findet bestimmt ein schönes Plätzchen bei ihm zu Hause.
Lothar, der Bayer in der Runde, 2 Schläge ist richtig gut. Ne? Das wäre auch beim Oktoberfest top.
Das ist top. Es traut sich ja häufig keiner mit wirklich dieser Überzeugung beim Oktoberfest, das mit dem Ersten zu machen. Also da geht man schon ein bisschen, bevor man sich blamiert, macht man das ein bisschen auf Sicherheit.
Was ist denn die Gefahr, wenn du es beim Ersten...
Ja, wenn es einen Schläger reinhaust, dann haust du auch mit dem Zweiten nicht dran. Also das ist dann schon... Und Thomas ist ja nicht nur auf dem Platz erfahren, sondern auch außerhalb. Das hat man ja gerade gesehen bei seiner Professionalität, wie man ein Bierfass ansticht. Und hat er sehr gut gemacht.
Ja, sehr gut. Also was wir hier so alles so abdecken thematisch und Sané... haben wir eben gesehen. Und ein Thema aktuell, das die Bayern beschäftigt, ist die Frage nach Vertragsverlängerung Sané. Ja oder nein? Max Eberl war auch unterwegs, hat sich dazu geäußert.
Und was die Vertragsverlängerungen betrifft, hast du es ja angesprochen, wir machen uns ja echt viele Gedanken. Wir haben viele, viele Gespräche mit allen, übrigens auch mit Leroy. Und wir werden dann versuchen, die bestmöglichen Entscheidungen für den Sommer 25 zu fällen.
Auch mit Leroy. Didier Hamann, dein Kollege als Sky-Experte, hat eher dazu geraten oder tendiert dazu, dass die beiden den Vertrag nicht verlängern sollten. Was sagst du?
Es wird sich auf den Außenpositionen ganz sicher was tun. Es sind drei Wackelkandidaten, Coman, Gnabry und Sané. Alle drei werden nächste Saison nicht beim FC Bayern bleiben. Aber ich werde jetzt ganz sicher keine Namen nennen, sonst habe ich morgen wieder die Schlagzeilen. Oder vielleicht
also, heute Abend alle von Uli
Hoeneß. Es kann alles passieren. Ja? Also ich sage, alle drei werden auf keinen Fall bleiben. Ich gehe davon aus, einer Minimum, vielleicht sogar zwei, weil auch neue Namen beim FC Bayern gehandelt werden für diese zwei Positionen. Ja, aber das ist ja die Entscheidung des Trainers. Der Trainer, wir können vermuten, Coman ist verletzt, Gnabry auch viel verletzt, Sané, alle drei sind eigentlich sehr verletzungsanfällig. Und das braucht ein Club wie der FC Bayern oder gar kein Club mit verletzungsanfälligen Spielern in dieser Häufigkeit und in dieser Menge in eine Saison zu gehen. Und ich glaube, Dell ist ja auch noch da, ist ja der Fünfte. Wenn der jetzt nicht irgendwo einen anderen Verein findet, dann sitzt er ja nur noch auf der Bank. Also Bayern München hat ein Überangebot an Außenspielern, an Geschwindigkeitsspielern. Aber ich glaube, auch da ist eine Auffrischung mal ganz gut.
Wozu würdest du denn raten im Falle Sané?
Ja, ich sehe nach wie vor seine Fähigkeiten. Ja, aber also wenn der, wie gesagt, mal fit ist, aber das war ja jetzt auch sein Problem. Er war ja wieder lange verletzt, bis er dann in den Rhythmus reinkommt. Ich glaube, für jeden Spieler ist es wichtig, dass er irgendwo seinen Rhythmus hat, dass er seine Spielpraxis hat, dass er dadurch auch Selbstvertrauen hat, Erfolge dann mit der Mannschaft zu feiern. Und da sind einige beim FC Bayern auf diesen Positionen, die ich gerade gesagt habe, weit entfernt, weil sie einfach immer wieder unterbrochen werden, auch durch Verletzungen.
Ich würde alle drei nehmen, aber wir brauchen Spieler, die möglichst 34 Spieler spielen können.
Ja. Kleiner Hinweis Richtung Sané?
Ach nein, natürlich nicht. Nein, aber das
ist ja keine leichte Entscheidung für den Manager. Man sieht das Potenzial,
und,
aber er bringt es halt nicht regelmäßig
auf den Platz. Das ist ja auch ein Faktor, ne? wie verletzungsanfällig ist man. Und das ist ja bei den Planungen, die man aufzustellen hat. Weil man diese Position, Bayern kann das eigentlich, sie haben fünf, die einzusetzen sind. Also eigentlich haben sie auch immer wieder jemanden, der dann den verletzten Spieler ersetzen kann. Aber idealerweise macht man manchmal auch mal was Neues. Und idealerweise hat man einen Spieler, der eben dann doch häufiger zur Verfügung steht. Ne? So, das ist immer dann die Idealbesetzung. Aber gerade bei Leroy Sané, viel bessere Spieler gibt es nicht. Also das muss man ja ganz ehrlich sagen.
An seinen guten Tagen nicht.
Ja, sicher. So, und das ist ja das, wo man dann auch mal sagt, ja, macht er jetzt den nächsten Schritt? Wird er jetzt konstanter oder wird er jetzt robuster, gesundheitlich gesehen? Darauf hofft man ja auch.
Mir hat mal ein Freund aus seinem sehr engen Umfeld gesagt von Leroy Sané, Leroy spielt nicht Fußball, weil es ihm Spaß macht, sondern weil er es extrem gut kann. Und dieser Satz ist bei mir immer hängen geblieben. Ich habe oft das Gefühl, wo ist dieser hundertprozentige Ehrgeiz? Wo ist wirklich dieses, er ist so herausragend talentiert. Er kann eigentlich jedes Spiel für sich oder könnte jedes Spiel allein entscheiden. Aber ich sehe das zu selten. Deswegen ist mir dieser Satz aus seinem Umfeld immer hängen geblieben. Hat er wirklich Spaß dran? Gibt er alles dafür, für diesen Erfolg einer Mannschaft?
Aber es ist sehr interessant, aber hängt ja auch oft irgendwie miteinander zusammen. Also das, was man gut kann, macht einem oft auch Spaß.
Ja, aber vielleicht, wenn du so herausragend talentiert bist und nie bis wirklich alles geben musstest für den Erfolg, weil dir einfach auch vieles zugeflogen ist, weil du eben Sachen kannst, die andere nicht können, vom Tempo, vom Dribbling, von seinem starken linken Fuß. Aber ich habe mich zuletzt oft gefragt, hilft der Nationalmannschaft wirklich weiter? Hilft er Bayern München wirklich weiter in entscheidenden Spielen? Ich muss ehrlich sagen, ich fühle das im Moment nicht. Also ich finde, dass er eine Mannschaft, die zu 11 Fußball spielt, das ist eben Mannschaftssport, oft nicht der Baustein ist, der dafür sorgt, dass eine Mannschaft Spiele gewinnt. Ja. So, und das finde ich, wenn das die Bayern am Ende ehrlich und sauber bewerten, und er ist halt kein Talent mehr, ich glaube, er ist jetzt 29, wir reden immer noch von Talent, und was hat der für Skills, was kann der alles? Ja, der ist überragend. Aber ist das für eine Fußballmannschaft ein Baustein, der Titel beschert? Und die Frage müssen die Bayern beantworten. Das tun sie auch, deswegen gehen sie auch ehrlich mit dieser Thematik um.
Und er funktioniert meistens, wenn die gesamte Mannschaft ja auch funktioniert. Ja? Also das gehört auch zu weit mit dazu. Und ich glaube, das, was Lothar gesagt hat, dass man mal auffrischen muss. Also Gnabry und Sané waren ja ganz lange die repräsentativen Figuren, sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern. Und ich kann mich daran erinnern, in dieser titellosen letzten Saison hat man auch viel über einen Kaderumbruch bei den Bayern gesprochen. Es war ja nicht nur Thomas Tuchel, sondern man hatte das Gefühl, Mann, die brauchen noch mal ein paar neue Impulse. Da muss ein neues Gesicht der Mannschaft her. Rund um Jamal Musiala, Joshua Kimmich wird eventuell zur neuen Saison Kapitän. Und ich glaube, Leroy Sané und Serge Gnabry, die Zeit ist ein bisschen vorbei. Und ich glaube, sie sind so ein bisschen die Figuren, die ja schon auch ein bisschen mit Misserfolg in der Nationalmannschaft verbunden sind, rufen nicht konsequent ihre Leistung ab, weil sie sehr verletzungsanfällig sind. Und ich glaube, wenn ich verantwortlicher wäre des FC Bayern, würde ich eher mit dem einen oder anderen Spieler verlängern als mit Leroy Sané.
Ja, das ist eine Meinung. Also ich, wie gesagt, ich sehe alle drei. Und jetzt muss der Trainer ja auch entscheiden, was brauche ich für Fähigkeiten eines Spielers? Ja. Brauche ich einen mehr von der rechten, von der linken Seite? Ich gehe nicht davon aus, dass alle drei wahrscheinlich transferiert werden oder die Verträge auslaufen. Ich glaube schon, dass man mit den einen oder anderen verlängert. Deswegen möchte ich mich auf keinen Namen festlegen. Aber es werden alle drei hinterfragt.
Manuel Neuer hat sich gestern auch zu seiner Situation geäußert und zu der Frage, ob er bei Bayern über die laufende Saison hinaus bleibt.
Ich glaube, dass beide Seiten sich freuen würden, wenn es weitergeht. Aber es besteht jetzt keine Eile. Das steht schon mal fest. Ich muss ja jetzt auch erstmal gesund werden. Ich habe ja jetzt noch eine Kleinigkeit hier an meiner Rippe.
Beide Seiten würden sich freuen, wenn es weitergeht, Lothar.
Ja, dann weiß er vielleicht mehr wie wir, ne? Also ich weiß nicht, ob sich Manuel freut. Ich weiß auch nicht, ob er es überhaupt will. Ja, aber
es klang so.
Ich sage nach wie vor, auch wenn Didi Hamann was anderes sagt, er hat Fehler gemacht, die hat aber auch schon mit 28 und 26 gemacht, weil er ein Risikospiel hat als Torhüter auf seine Art und Weise. Jetzt wird noch ein bisschen höher verteidigt, also noch mehr Platz zwischen Viererkette des FC Bayern und dem Tor des FC Bayern. Also hat er noch mehr Platz, wo er im Endeffekt sein offensives Torwartspiel durchsetzen muss, wenn der Gegner den Ball hat, eben mit diesen Chipbällen, wo er dann eben entscheiden muss. Und es sind ja Momente, ja, und wenn er dann noch mal 5, 6, 7 Meter mehr von der Viererreihe wegsteht. Die Spieler werden noch schneller oder der Gegner hat noch schnellere Spieler. Es sind dann eben dann diese Hundertstel, die ihn ab und zu gefehlt haben, wie jetzt bei dem Spiel gegen Leverkusen, wo er auch nicht durchzieht. Und natürlich hängt irgendwas ein bisschen mit dem Alter zusammen, mit der hohen Verteidigung von Kompanie, mit der Geschwindigkeit vielleicht der Stürmer auf der anderen Seite. Und er ist aber nach wie vor auch überragend gehalten gegen Paris Saint-Germain. Da ist er der Atem stehen geblieben im Stadion, was er da wieder gezaubert hat. Ja, war ja wieder Weltklasse, wie wir Manuel können. Aber natürlich schleichen sich die einen oder anderen Fehler ein. Aber erstmal einen besseren finden.
So, und es ist ja wunderbar, dass Didi und du immer mal auch unterschiedlicher Meinung sind. Entscheidend für einen Experten ist, die Meinung gut zu begründen. Das gelingt beiden außerordentlich. Und insofern gibt das dem Ganzen Würze. Ganz kurz noch zu Bayer Leverkusen. Haben gestern gewonnen. In Augsburg sind nur noch 4 Punkte hinten dran. Erleben wir tatsächlich einen echten Titelkampf? Ist Bayer dabei, immer besser in diese Saison zu kommen und dann in der Rückserie richtig zu marschieren?
Ich glaube schon. Ich glaube schon. Nach so einer Saison ist es schwierig, gleich da anzuknüpfen, weil es hat alles gepasst. Es hat jeder hat seine Aufgabe zu 100% gemacht. Man hat dem Trainer an den Lippen gehangen und alles ist umgesetzt worden. So, und das über einen ganz, ganz langen Zeitraum zu schaffen, das ist fast unmöglich. Und deswegen war es fast normal, dass so ein bisschen so eine kleine Delle kommt. Aber ich glaube, dass sie sich jetzt wieder gefangen haben und das alles auch verarbeitet haben. Und von daher glaube ich wirklich an einen richtigen Kampf um die Meisterschaft.
Ja. Aber auch da wieder die ganzen Erfolge, nicht in der Bundesliga, sondern wenn du gegen Inter Mailand dann 2 Minuten vor Schluss noch das Siegtor schießt, das sind ja die Momente, die ein Spieler, eine Mannschaft braucht, um wieder dann diesen Glauben, dieses Selbstverständnis zu haben, ja, selbstbewusst zu sein, rauszugehen. Inter Mailand, ja, kein Gegentor bekommen in der Champions League bis dahin und sie gewinnen 1-0. Das sind alles Momente, wo die Mannschaft wieder stärkt und da ist Bayer Leverkusen auf einem sehr guten
Weg. Nee, sicher, aber es hat in ihrem Spiel Sie haben das Konzept vom Trainer perfekt umgesetzt und du weißt es auch, dann wird's an der einen oder anderen Stelle ist das natürlich auch sehr anstrengend, ne? Und dann meint vielleicht einer, mit ein bisschen weniger geht's auch, und ich glaube, sie haben jetzt erkannt, nein, wir können nur so spielen oder wir können auch nur so erfolgreich sein, wenn wir wieder alles so machen wie in der Vergangenheit und wenn sich jeder eben wirklich dazu 100% einbringt.
Ja, also das alte Selbstverständnis bei Bayer Leverkusen scheint zurück zu sein. Felix, was sagen die Userinnen und User?
Erstmal kann man festhalten, dass es eben den Bayern gestern gefehlt hat. Das ist auch so ein bisschen die Meinung auf X, wenn wir zum Beispiel da auf den Beiträge gucken. Schlechtes Spiel, fehlende Bereitschaft, aber noch ein bisschen die Ausrede. Es waren anstrengende Wochen. Nächsten Freitag wird es besser. Aber drunter die ganz klare Botschaft. Das war von A bis Z ein einziges Defizit. Keine Laufbereitschaft, keine Griffigkeit in den Zweikämpfen und so weiter. Also das gerade so die Sicht der User, was die Bayern betrifft. Und die übergeordnete Frage, Wird denn die Meisterschaft wieder spannend? Vor allem bis zum Schluss ist ja die Frage. Und da sind sich die User sehr uneinig, was in dem Fall, finde ich, erfreulich ist. 55% sagen ja, 45 nein. Ich hoffe aus Journalisten, aus Sportlersicht, dass es spannend wird.
Ja, und das hätte ja vor einigen Wochen definitiv noch anders geklungen, als die Bayern super souverän unterwegs waren. Aber die Bayern sind so stark, die werden auch wieder in die Spur finden. Überhaupt gar keine Frage. Wir sprechen gleich über Fortuna Düsseldorf und das Drama der Relegation. Die Fortuna scheint es zu überwinden. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und wollen jetzt mit Klaus Allofs, dem Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf, und unserer Runde über die Fortuna sprechen. Im Frühjahr gab es die dramatisch verlorene Relegation. 3-0 im Hinspiel, 0-3 im Rückspiel, dann das Elfmeterschießen vergeigt. Und viele dachten, das wäre es erstmal mit den Aufstiegsträumen von Fortuna Düsseldorf. Aber Vinko Bečanić, so ist es nicht. Und die Fortuna hat unter anderem einen hervorragenden Keeper.
Manchmal muss es auch einfach mit etwas Glück und einer bravourösen Torwartleistung gehen.
Flo, Matchwinner, Krake, Teufelskerl, welcher Spitzname passt heute bei Ihnen?
Flo, ja.
In aller Bescheidenheit kommentiert so Fortuna-Keeper Carsten Meyer, wie er mehrmals spektakulär sein Handwerk verrichtete, bevor Düsseldorf gestern auf Schalke ziemlich glücklich in Führung geht.
Am Ende ist es leicht gesagt mein Job. Ich habe der Mannschaft ein bisschen was zurückzugeben, habe ein, zwei Spiele nicht gut ausgesehen und freut mich, dass ich heute natürlich mit der Performance an der Mannschaft helfen konnte.
Schalke schießt zwar den Ausgleich, bei dem Carsten Meyer machtlos ist, verzweifelt aber endgültig an Fortunas Schlussmann, als der in letzter Sekunde hält, was eigentlich kaum zu halten ist.
Das ist ja ein Spiel, was man verlieren muss eigentlich. Und das Positivste ist ja, dass wir es nicht verloren haben, dass die Mannschaft auch hier Widerstandsfähigkeit gezeigt hat und der Torhüter in erster Linie herausragend gehalten hat.
Widerstandsfähigkeit und Carsten Meyer bescheren Fortuna einen Punkt im Aufstiegsrennen. Ja, sie sind wieder aussichtsreich dabei. Und das hätte nicht jeder gedacht nach dem Relegationstrauma des letzten Sommers.
Der ist drin! Jollis macht das 1-0. Das ist drin, das gibt's ja nicht! Bochum ist in Überzahl und Düsseldorf steht auf 2-0. Das 3-0, die Fahne bleibt unten, das gibt's doch nicht! Was für ein Hammerschlag!
Sie waren doch mit einem Bein schon wieder in der Bundesliga, doch dann das Rückspiel.
Alles rausfeuern für den Aufstieg oder Wunderwende. Der ist drin, das ist das 1-0. Gefährlich, und da ist Hofmann und da ist das 2-0. Carsten Meyer ist ein guter Elferkiller und der ist drin, es heißt 3-0 für den VfL Bochum. Der Ausgleich in der Relegation. Elfmeterschießen, der Wahnsinn wird auf die Spitze getrieben. Und es ist vorbei!
Der sicher scheinende Aufstieg verpasst. Ein Niederschlag, der kaum verkraftbar schien, doch einer brachte eine gewisse Entspanntheit in die deprimierende Situation.
Es ist eine junge Mannschaft und die hat Außergewöhnliches geleistet. Und jetzt sind sie heute nicht belohnt worden. Aber das kommt im Fußball vor und deswegen gilt das auch für uns. Wir geben nicht auf. Wir werden nächstes Jahr wieder einen Anlauf starten. Mal sehen, was die zweite Liga hergibt.
Diese zweite Liga gibt eine Menge Spannung her. Gestern ein Gegentor mehr und Düsseldorf wäre als Siebter oder Achter aus diesem Spieltag gegangen. Dabei waren sie zwischendurch sogar Tabellenführer. Doch wären sie das auch nach dem Spiel gewesen, Flo Kastenmeier hätte es gar nicht mal so gut gefunden.
Warum nicht?
Ja, weil dann haben wir wieder die Erwartungshaltung von außen, dass wir aufsteigen. Vor zwei Wochen haben wir noch über ein Klassenhaltgefühl geredet. Also schön Piano.
Schön Piano, kann's ja vielleicht diesmal sogar mit dem Aufstieg klappen. Und wenn's sein muss, auch dank etwas Glück und einer bravourösen Torwartleistung.
Kompliment also nochmal an Flo Kastenmeier und auch Kompliment an Sie. Wie haben Sie es geschafft, nach dem Spiel damals bei Yannick so cool zu bleiben? Oder anders formuliert, wie sah es wirklich in Ihnen aus?
Ach ja, die Enttäuschung ist natürlich riesig, das ist klar. Und dennoch, gehört das auch zu den Aufgaben dazu, dass man, wenn alle verrückt spielen, dass man dann versucht, vernünftig zu bleiben.
War das gespielt?
Nein, das war nicht gespielt, weil das meine Überzeugung ist. Ne, das ist, für mich war es klar, wer 3-0 in Bochum gewinnen kann, der kann auch gegen VfL Bochum 3-0 verlieren. Weil auf der anderen Seite ist es auch eine gute Mannschaft, ist VfL Bochum eine gute Mannschaft. Und an dem Tag haben wir alles richtig gemacht. Und Bochum war auf eine seltsame Art und Weise, ja, gelähmt, schlecht. Und genau umgekehrt war es im Rückspiel. Also von daher war das Ding für mich nicht gelaufen. Also ich bin da nicht ins Stadion gegangen und habe alle Feierlichkeiten, die wir natürlich planen mussten. Und das hat die Stadt ja auch komplett gehabt, ne? dass eigentlich alle darauf gewartet haben, so nach diesem Spiel wird gefeiert. So, bei mir war das natürlich längst nicht so. So, und bei allen, die den Fußball kennen, war das natürlich nicht so. Weil auch nach einem 3-0-Sieg, da ist man natürlich haushoher Favorit, aber gelaufen ist es nicht. Und dann kriegt so ein Spiel, das läuft dann sehr seltsam. Plötzlich spielen wir gar nicht mehr so, wie wir eigentlich Fußball spielen. Wir bekommen das 2-0 und dann sagt man so, jetzt raffen wir uns nochmal zusammen. Und in der nächsten Aktion kriegen wir einen Handelfmeter. Ne, wir hatten gar keine Zeit mehr, darauf zu reagieren. Und dann steht es 3-0. Und erst dann haben wir wieder angefangen, Fußball zu spielen. Und mit ein bisschen Glück hätten wir es sogar in der regulären Spielzeit sogar gewinnen können. Also ich bin jetzt nicht aus allen Wolken gefallen, sondern das war durchaus, war das noch ein Szenario, was hätte eintreffen können. Also von daher. Und ich hatte dann auch ein paar Minuten mich gedanklich darauf
einzustellen. Ja gut, ein paar Minuten, da hätten andere vermutlich ein paar Tage gebraucht, ich zum Beispiel.
Was spannend ist.
Warst du verblüfft?
Ich war total verblüfft von Klaus Allofs. Ich war total verblüfft, dass er mir so gegenüberstand. Ich habe da ehrlicherweise keine Träne gesehen. Ich habe da wirklich Energie gespürt, die positiv war, die wirklich versucht hat, aus diesem absoluten negativen Moment, aus diesem maximalen Tiefpunkt, was Gutes rauszuziehen. Und wenn ich jetzt mal mich auch mit dem Fortuna-Umfeld beschäftige, was mir heute noch gespiegelt wird. Mir haben Leute gesagt, aus dem Inner Circle von Fortuna Düsseldorf, dieses Interview von Klaus Allofs war sein stärkstes Interview, was er bisher für uns gegeben hat. Er hat da, nein, wirklich so eine Kraft und so eine Energie verspürt. Und das haben wir uns eigentlich immer von ihm gewünscht, dass wir den holen. Der hat mit Wolfsburg, mit Bremen so viel Erfolg gehabt. Aber dass der sich da hinstellt und an dem Abend, an diesem Tag, so viel Positives irgendwie ausstrahlt, das ist ganz vielen Fortunen hängen geblieben. Und deswegen, glaube ich, war das beeindruckend für mich. Und ich habe trotzdem danach gedacht, also mit dieser Maximalchance, das nicht geschafft zu haben, das wirft den Club 5 Jahre zurück.
Und diese ruhige Hand hat ja Klaus Allofs jetzt auch während der Saison gezeigt. Es gab diese Phase, wo man 5 Spiele mal nicht gewonnen hat. Da wurde einfach der Vertrag mit dem Trainer verlängert. Auch das sehr unüblich. Und ich hatte ein anderes Gefühl als Yannick, weil ich hatte das Gefühl, zu dem Zeitpunkt, ja, bitteres Ende, geht gar nicht bitterer. Aber es war ja kein zartes Pflänzchen, was die Fortuna zu dem Zeitpunkt war, sondern da war schon so eine tief verwurzelte Wurzel unten in der Erde, weil es, ja, ihr habt 3 Leistungsträger dann ja auch noch verloren, ja, mit Engelhardt, mit Tanaka, mit Cholles, aber ihr habt eben auch verdammt viele Spieler, die schon sehr lange da sind, ja, ob das Kastenmeier ist, Hoffmann, Sobotka, Zimmermann, Appelkamp, ja, also sehr, sehr viele Spieler, die eben da geblieben sind, schon lange in diesem Verein sind und seit Daniel Thun da übernommen hat, damals ja noch auf dem Relegationsplatz, geht es peu à peu immer weiter nach oben, ja.
Also hast daran geglaubt, dass Fortuna sich wieder berappelt.
Weil da eine Wurzel da ist, wo du, wenn du einen guten Dünger hast, wieder was aufbauen kannst. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie da so ein Pflänzchen sind, der fegt jetzt einen Sturm drüber und das war's, sondern dass sie jetzt wieder vorne so eine Rolle spielen in der zweiten Liga, ist für mich eigentlich die logische Konsequenz, weil sie seit Jahren richtig gute Arbeit leisten.
War Klaus Allofs immer so cool wie in dem Interview?
Ja, ich habe mit Klaus nur bei der Nationalmannschaft zusammengespielt und als sportlichen Verantwortlichen habe ich nicht gehabt. Aber Klaus war immer klar, hat die Situation dann eben so genommen, wie sie ist. Sowohl im Erfolg als auch im Misserfolg und hat natürlich sehr viel Erfahrung. Die haben nicht so viele heutzutage im bezahlten deutschen Fußball. Und mit dieser Erfahrung, mit dieser Weisheit, ja, Erfahrungen in beiden Richtungen, kannst du natürlich dann auch solche Sachen vielleicht eher nüchterner beurteilen als einer, der im Endeffekt nicht diese Erfahrung gesammelt hat in seinem Leben.
Lothar, du hast bei all deinen großen Erfolgen auch sehr schmerzhafte Niederlagen erlitten, zum Beispiel Champions League Finale 99. Hast du vor diesem Hintergrund dir vorstellen können, dass Fortuna das überwindet, so wie es jetzt aussieht? Oder dachtest du, das ist ein Rückschlag auf Jahre?
Nein, wir haben auch ein Champions League-Endspiel verloren und 2 Jahre später ist Bayern München Champions League-Sieger geworden. Du musst halt mit dieser Sache verstehen, umzugehen. Und es ist ja nicht alles schlecht gewesen, was Fortuna Düsseldorf in diesem Jahr, wie sie es nicht geschafft haben. Es war ja nicht alles schlecht, deswegen waren sie ja in diesem Relegationsspiel. Es wäre vielleicht von Anfang an der Traum gewesen, den 3. Tabellenplatz zu bekommen, dass sie in der Relegation stehen. So sind sie vielleicht gar nicht in die Saison gegangen, weil sie ja in den Jahren zuvor andere Ergebnisse gehabt haben. Und wie gesagt, Nee, wichtig ist, wie du dann mit solchen Sachen umgehst. Natürlich enttäuscht, innerlich war er auch enttäuscht. Aber wenn jetzt die Enttäuschung nach außen auch noch weitergegeben wird, hätte er im Endeffekt ja vielleicht demotivierend gewirkt. Und so hat er ja was Positives trotz dieser schlimmen Moments nach außen preisgegeben. Und deswegen war ja wahrscheinlich Janik ein bisschen überrascht, wie Klaus Allof ja, da total auf seine Fragen geantwortet hat.
Ja, ich will das auch gar nicht so negativ jetzt auf Düsseldorf münzen. Für mich ist dieses Nadelöhr raus aus der zweiten Liga so schwer. Und ihr hattet ja damals eine Phase, ich glaube, 10 Spiele in Folge ungeschlagen. Ihr kamt in diese Relegation mit maximalem Selbstvertrauen. Ihr gewinnt 3-0 in Bochum. Für mich war das Ding durch. Und dieses Rauskommen aus der zweiten Liga, wenn du weißt, da ist Schalke, da ist Hamburg, die versuchen es jetzt zum 7. Mal. Jetzt ist Köln dabei. Wir haben noch nicht über Hertha gesprochen. Da sind so große Clubs drin. Jedes Jahr gibt es ein Paderborn oder wie jetzt ein Elversberg, die Tabellenführer sind. Und du musst da durch. In den letzten 10 Jahren hat, glaube ich, der Zweitligist nur 2-mal die Relegation gewonnen. Du musst unter die ersten 2, um aufzusteigen. Und in der Bundesliga drin zu bleiben, ist für mich im Moment leichter. So, und deswegen habe ich das Gefühl gehabt, das war für Düsseldorf eine Riesenchance. Und die wurde halt in einem Spiel, in diesen 120 ja. Minuten plus Elfmeterschießen, einfach ja. ehrlicherweise so leichtfertig vergeben.
Ja, leichtfertig nicht. Ja. Nein, es war eine großartige Chance, aber es war keine einmalige Chance. Ja. Ne, sondern die Chance kommt wieder. Nach? Und man muss aus der Situation das Richtige machen. Das ist in der zweiten Liga nicht ganz so einfach. Wir haben es eben schon gesagt. Ja. Wir hatten eine toll funktionierende Mannschaft und haben eine Serie hingelegt, die außergewöhnlich war. Spieler haben sich außergewöhnlich entwickelt. Die spielen jetzt Champions League, spielen in der Serie A jetzt und das ist natürlich toll. Und es gibt keine Garantie dafür, dass man sie ersetzen kann. Aber wir glauben daran, dass wir erkennen können und dass wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, dass wir dort die richtigen Spieler auswählen und woran wir vor allen Dingen glauben, ist, dass wir den richtigen Trainer haben.
Da sprechen wir sofort drüber. Ja. Ich höre nur gerade in Dortmund, Felix, ist was passiert und zwar was ziemlich Wichtiges. Ja, sehr spät.
Jakob Grün-Larsen hat getroffen in der Nachspielzeit. Sieht schlecht aus in Sachen Heimsieg für Dortmund. Würde dann auch bedeuten, dass sie eben nicht sich in der Tabelle wieder ranpirschen an so die absoluten Spitzenclubs. Frankfurt und Leipzig ja nachher noch im direkten Duell. Wäre ein deutlicher Rückschlag für die Dortmunder.
Ja, werden wir gleich sehen bei den XXL-Highlights. Welche Rolle spielt Daniel Thun?
Ja, in einer sehr schwierigen Phase ist er zu uns gekommen und hat... gleich diese Wende geschafft, hat sofort den Draht zu den Spielern gefunden, hat mit seiner Art zu arbeiten die Spieler wirklich auch überzeugt. Was in Düsseldorf auch eine große Rolle spielt, ist, dass man das Umfeld händeln kann.
Im Griff hat.
Im Griff hat, will ich gar nicht sagen, aber händeln kann. Ja. Dass man, und da ist er sehr authentisch und er gefällt den Düsseldorfern. Und ich glaube, das ist, da kommen ganz viele Punkte zusammen und von daher war es für uns auch war es gar keine Frage, darüber nachzudenken, wenn man mal eine Phase von 4 oder 5 Spielen hat, in denen man nicht gewinnt, dann wirklich wieder alles zu verändern und zu sagen, jetzt nehmen wir den nächsten Trainer. Ich habe das Glück gehabt, ich sag's immer, in Bremen sozialisiert worden zu sein, mit der Geschichte von Otto Rehhagel. Ja. Das war ein Faktor für Erfolg, eben auch mit Thomas Schaaf über viele Jahre zusammenzuarbeiten und auch schwierige Phasen zu überstehen. So, und ich glaube, das gehört dazu. Ein Zweitligist, der sollte auch nicht so oft den Trainer wechseln. Das kostet zu viel Geld und da muss man auch mal schwierige Phasen überstehen.
Und was fragt jetzt der Journalist? Kann der Daniel Thun, der Rehhagel, der Fortuna werden?
Düsseldorf ist nicht Bremen. Das sage ich vorweg.
Das, und die Zeiten sind
also
andere,
Otto, das weiß ich Otto auch. Rehhagel ist so lange bei Werder gewesen, weil er Erfolg hatte.
Ja.
Thomas Schaaf ist bei Werder so lange gewesen, weil er Erfolg hatte. Wenn Daniel Thun Erfolg hat, sprich, wenn wir in absehbarer Zeit in die erste Liga aufsteigen, dann kann er in der Tat der Rehhagel oder Thomas Schaaf Düsseldorfs werden.
Mit deiner Unterstützung.
Wenn er das möchte.
Mit
meiner Unterstützung.
Wie viel Interesse gibt es an ihm?
Ja, das kann ich jetzt so nicht an konkreten Angeboten festmachen. Aber es wäre ein Wunder, wenn das anderen nicht aufgefallen wäre, wie er mit unserer Mannschaft gearbeitet hat, wie er einzelne Spieler besser gemacht hat. Also von daher sind wir froh, dass er sich zur Fortuna bekannt hat und dass wir hoffentlich noch ein paar Jahre miteinander arbeiten können.
Wie lange bleibst du?
Mein Vertrag läuft noch 1,5 Jahre. Das ist auch noch lang. Das ist auch noch lang. Und ich kann es noch nicht sagen. Also ich weiß es nicht. Es macht mir Spaß und ich möchte so schnell wie möglich mit der Fortuna in die erste Liga. Das ist eine wichtige Sache. Aber viel wichtiger ist, dass Ruhe in diesen Verein kommt und dass wir die Basis schaffen, für den Tag, wo wir wirklich aufsteigen sollten, dass wir dann noch vorbereitet sind.
Was wäre schöner, Aufstieg mit Fortuna oder der Sieg von, wie heißt dein Galopp, Potemkin bei einem ganz entscheidenden Rennen?
Ja, das ist wieder eine andere Geschichte. Das ist auch toll.
Galoppsport.
Der alte Potemkin, der ist in Rente gegangen, der läuft nicht mehr, aber das waren natürlich auch tolle Erfolge. Aber wenn ich jetzt wählen dürfte, dann wäre es der Aufstieg mit Fortuna.
Okay. Lothar, Wort zu Dortmund. Wenn es beim 1:1 bleiben sollte, was würde dieser Rückschlag bedeuten?
Ja, einiges, weil sie haben sich wieder in den letzten Wochen einiges aufgebaut, ja, international, national, ja, auch gegen Bayern einen Punkt zu Hause geholt, dann, ja, das sind natürlich dann die Spiele, die du in so einer Phase nicht brauchst, weil du denkst, du bist jetzt...
Spiel ist aus, 1-1.
Ja, ein großer Rückschlag im Kampf um die oberen Plätze, ganz sicher, die zwei Punkte hätten sie ganz sicher nicht nur gerne gehabt, sondern die waren vielleicht auch schon ein bisschen im Kopf drin. Aber man sieht auch, ähnlich wie in der zweiten Liga, in der ersten Liga, du musst performen, du brauchst das notwendige Quäntchen Glück. Aber ich habe schon ein bisschen was mitbekommen. Hoffenheim hatte einige Chancen. Und ich glaube, das 1:1, wie man es gelesen hat, ist es auch verdient. Ja, die Dortmunder natürlich auch. Ja, einen guten Kader, aber auch mit vielen Verletzten. Aber wie gesagt, heutzutage... Ja, das hast du gestern gesehen in Mainz, das siehst du heute in Dortmund, dass im Endeffekt jedes Spiel voll hochkonzentriert angegangen werden muss, um die drei Punkte zu holen, die man eben vielleicht sich schon aufgrund der Tabellensituation erhofft.
Ja, es ist gerade wirklich sehr leidvoll, über den BVB zu sprechen. Es ist so ein bisschen, als würde die Katze ihren eigenen Schwanz jagen. Kann mich an das 2:1 gegen RB Leipzig erinnern. Da hat man von einem Game-Changer-Moment gesprochen. Darauf folgendes Spiel verlieren sie 3:1 gegen Mainz. Sehr gutes Spiel gegen den FC Barcelona unter der Woche gemacht. Ah Gott, so kann die Mannschaft also performen. Dann gegen eine TSG Hoffenheim, die, glaube ich, in den letzten 5 Pflichtspielen ein Tor geschossen hat. Also kann man nicht mehr erklären.
Wir wollen Gewinner werden, so hat Nuri Sahin das nach dem Spiel formuliert. Das hat heute ganz offensichtlich nicht geklappt. Und Michael und Patrick werden das gleich in den XXL-Highlights ausführlich besprechen.
Absolut, und wir brauchen sie auch nur in der Tabelle einmal kurz einordnen. Das bedeutet im Moment Platz 8 für den BVB. Klar hast du ein bisschen Schlagdistanz zu den Top 6, aber du hast noch dieses unangenehme Auswärtsspiel in Wolfsburg vor Weihnachten. Also, es gibt viel zu tun und zu analysieren. Pat, was bekommen wir von dir?
Einiges.
Nein, das ist immer schon wieder. Also, ich will ihn nicht drängen, aber wenn du vielleicht ein bisschen mehr ins Detail gehen könntest.
Nein, es geht schon darum, Hoffenheim ist ja unter Ilzer so ein bisschen auf der Suche. Sie macht eine Verwandlung vom Ballbesitzfußball jetzt auf dieses Umschalten. Und das haben sie echt ganz gut gemacht heute, deshalb nicht unverdient.
Ja, also. Gucken lohnt sich, vor allem Petz-Analyse.
Definitiv. 30 Sekunden haben wir noch. Klaus, Miku, Diego, Özil, alles Transfers von dir. Wer war insgesamt, muss nicht einer dieser drei sein, der beste Transfer? Lothar hast du ja nicht bekommen.
Das waren schon drei, die ganz oben im Regal liegen, das ist klar. Aber ich könnte jetzt noch, ja, ich könnte Miro Klose nennen, ich könnte Per Mertesacker nennen und ja, einige mehr. Patrick?
Ja. Gut, da war ja ein Zeigerhand von Leo, aber auch schon eine Viertelstunde draußen. Ey.
Ja, wir haben es zusammen in Wolfsburg probiert, ja.
Stimmt, ja. Sehr gut. Also auch Top 5.
Aber probiert hast du jetzt gesagt.
Aber als Experte funktioniert das wunderbar. Also wir empfehlen die XXL Highlights Borussia Dortmund Hoffenheim und damit ist ja dann der Fußballabend auch noch lange nicht zu Ende. Vielen Dank, meine Dame. Meine Herren, für diese sehr muntere Runde. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank bis hierher. Und gleich geht's weiter mit den XXL-Highlights. Viel Spaß dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.